Ich würde einfach sagen, welche Musik hörst du gerne? Weil das ist, glaube ich, immer so das entscheidende Thema. Wir haben einerseits gibt es das Instrument, was wir entweder im Idealfall uns selbst ausgesucht haben oder vielleicht nicht so ideal die Eltern. Du musst jetzt das spielen. Oder im Verein, das fehlt uns, du musst jetzt Klarinette spielen oder so. Das kommt ja auch
Ja.
häufig vor. Und dann daneben gibt es ja immer die Wahrheit, worauf hat man eigentlich Bock? Ne? Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Musik, ich will Fußballer werden. Ne? Das ist nicht so ideal. Aber wenn man Spaß an Musik hat, am Hören von Musik oder am Schauen von Musik, das ist ja auch mittlerweile übers Internet alles möglich, dann würde ich immer sagen, was hörst du gerne? Was schaust du gerne? Was ist die Musik, die dir gefällt? Und im Idealfall versuchen, diese Musik einfach mitzuspielen.
3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor wir zu meinem Gast kommen, wie immer ein bisschen Werbung. Diesmal zunächst in eigener Sache. Wenn ihr diesen Podcast gut findet und ihr mich unterstützen wollt, dann am besten gleich den Abonnieren-Button drücken oder sogar noch auf Patreon gehen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dort könnt ihr mich ein wenig finanziell, so dass ich diesen Podcast auch in der Regelmäßigkeit weiterhin machen kann. Das Ganze kostet nicht mehr als einen Kaffee im Monat. Also wenn du einen Kaffee für mich übrig hast und als Dank noch weitere Folgen zum Hören bekommen wollt, dann kommt zu Patreon und werdet Teil der Community, denn dort gibt es manchmal auch Folgen mit den einzelnen Patreon-Unterstützern. Da kommen manchmal auch total spannende Themen dabei raus. Des Weiteren ist ein Supporter dieser Folge wie immer Buffet Grand Port. Buffet Grand Port ist Europas größter Hersteller von Blasinstrumenten mit dem Sitz in Marktneukirchen und Geretsried. Buffet Grand Port bzw. B&S hat gerade erst eine neue Trompetenlinie herausgebracht. Wenn ihr diese ausprobieren wollt, dann schließt euch mit eurem Instrumentenhändler eures Vertrauens kurz, ob die schon da sind. Das ist mit Sicherheit eine tolle Sache. Mein heutiger Gast ist Axel Müller. Axel Müller ist aus der Musiklandschaft überhaupt nicht mehr wegzudenken. Wenn man den Fernseher einschaltet bei Sing Mein Song, wird man ihn sehen. Bei Live-Auftritten, bei anderen Bands und als Gründer des Musikerverbands Bru Musik. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie aus dem einstigen Jurastudenten dann doch der Profi-Saxophonist geworden ist, wie man nach langer Zeit des Studiums doch den Kopf vielleicht ausmachen kann, wie ich meinen eigenen Klang finde und wie ich heutzutage eigentlich Musik rausbringe und wie das Ganze so funktioniert. Wieso man als vielbeschäftigter Musiker auch nicht zwingend Termine auf seine eigene Homepage schreiben sollte oder vielleicht auch braucht. Und wir reden über die generelle Entwicklung der Kulturbranche und natürlich ein heißes Thema Stream, ja oder nein. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein heutiger Gast hat Saxophon an der Mannheimer Musikhochschule studiert. Er ist ein wahrer Tausendsasser. Neben Saxophon spielt er noch Klarinette, Tin Whistle, Duduk, Gitarre und ich glaube eigentlich alles, worauf man Töne produzieren kann. Er arbeitete schon mit den bekanntesten Stars der Popszene und ist zurzeit in der Band von Gregor Meile und Wolfgang Niedergens Bab tätig. Daneben ist er der Saxophonist der Band Crosh 11, der Hausband der TV-Show Sing Mein Song. Er ist aber nicht nur Instrumentalist, sondern auch Entwickler des Fliphead und Vorstand beim Verband Pro Musiker. Ich freue mich, dass wir einen Termin in seinem vollen Kalender gefunden haben und sage herzlich willkommen, Axel Müller.
Ich sage danke, dass ich da sein darf. Da hast du aber viel recherchiert. Alles richtig.
Ja, so schwer war es gar nicht, muss ich zugeben. Meine erste Frage, die ich jedem stelle seit 3 Jahren, ist jetzt, welches Musikstück hast du dir als letztes Mal bewusst angehört, bevor wir hier sprechen?
Heute war ich im Auto und habe mir Aufnahmen angehört. Vor einer Stunde noch. Ich sage jetzt nicht von für wen oder von wem die sind. Auf jeden Fall für eine Recording-Session, die diese Woche stattfindet. Arrangements angehört, um zu checken, was man da bläsermäßig tun sollte. Das waren 5 Stücke, die ich mir mehrfach intensiv angehört habe. Sogar im Stehen, um mich konzentrieren zu können. Im Auto allerdings.
Wie kann man im Auto stehen?
Also nicht fahrenderweise.
Okay. Aber, was heißt checken? Also die Bandsachen sind schon fertig und du überlegst ja gerade noch, was für die Bläser.
Das ist eine Pre-Production war das quasi, wo schon Gesang drauf ist und wo auch, glaube ich, der Großteil der Bandsachen schon passiert sind. Aber da waren Streicher und Bläser noch MIDI-mäßig drauf. Und jetzt war einfach die Frage, wir werden da mit 3 Bläsern im Studio sein. Und da wollte ich einfach mal kurz gucken, was mich da erwartet, weil auch ein bisschen Kreativarbeit von der Bläserseite benötigt wird. Und es waren 5 Stücke, die ich mir intensiv angehört habe. Das ist jetzt nicht wie, wow, ich habe die letzte Beatles-Album gehört oder so, aber rein funktional, aber schöne Musik. Und Das hat jetzt gerade vor einer Stunde noch stattgefunden, genau.
Okay. Ich würde gerne ein bisschen biografisch bei dir vorgehen. Wie kam überhaupt Musik in dein Leben?
Ich bin in einer musikalischen Familie groß geworden. Also mein Vater war, der war zwar in Anführungsstrichen Staatsanwalt, aber der hat ganz viel Musik gemacht. Der hat auch als Kind selber schon sehr früh mit so Beat und Swing und Dixieland angefangen. Gitarrist und Banjo-Player war er und hat auch sehr früh, beziehungsweise als ich noch ein Kind war, hat er schon viel Dixieland gespielt, und zwar, wenn die Engländer und die Amerikaner rübergekommen sind. Auf Tour war er Banjo-Player mit denen, mit so Rod Mason und so diesen ganzen Dixie-Playern. Und da bin ich als Kind rumgehüpft auf diesen Dixie-Konzerten, die ja durchaus animierend sind. Die muss ja eine sehr animierende Musik. Und das fand ich cool, wie da das Saxophon klingt. Fand ich total geil als Kind. Und ich wollte immer Saxophon spielen, aber ich war einfach zu klein. Und dann hat man mir erstmal eine Blockflöte in die Hand gegeben. Und dann habe ich bei einem Engländer, der mit der Army Band in Deutschland geblieben ist, klassische Klarinette gelernt an der Musikschule. Grüße an Graham Mark Ellis im Sauerland, falls er dazuhört. Mit dem habe ich immer noch Kontakt, cooler Typ. Dann habe ich da so ein bisschen symphonische Blasmusik gemacht bei den Westfalen Winds. Und vielleicht kennt das der eine oder andere. Und dann war ich in der Schulbig Band und habe da Saxophon gelernt, weil ich das von der Schulbig Band geliehen bekommen habe. Bin ich also deswegen auch in die Schulbig Band gegangen. Und zeitgleich.
Alt oder Tenor?
Tenor. Ich habe mit Tenor angefangen. Es war immer so der Sound, der mich am meisten interessiert hat. Schon früh als Kind, vielleicht, obwohl ich zu klein war eigentlich für das Tenor. Also körperlich zu klein. Und zeitgleich fand ich aber Jazz eigentlich total langweilig, also uncool, und habe auf Papas Jazzgitarre im Keller dann so Rage Against the Machine und solche Sachen geübt und habe mir autodidaktisch Gitarre beigebracht, oder ich konnte halt bei ihm viel abgucken. Und das sind auch so diese beiden Steckenpferde. Ich habe einfach viel Rockmusik gemacht. Ich war dann auch Sänger, Singer-Songwriter eine Zeit lang. Habe so einen kleinen Plattenvertrag mal gehabt mit 19, 20. Und dann war aber klar, ich will das irgendwie musikalisch machen. Und auf der Gitarre war ich nicht fit genug. Also ich bin ein guter Gitarrist, aber jetzt nicht so, dass ich damit jetzt Jazz-Solist geworden wäre, und die Pop-Akademie gab es damals noch nicht, sonst wäre ich vielleicht da hingegangen. Und dann habe ich mein angefangenes Jurastudium abgebrochen, um Aufnahmeprüfungen für Saxophon zu spielen, und bin dann nach Mannheim gegangen, habe dann Saxophon da studiert, und da ging es dann alles los mit der Musikkarriere.
Was fandest du an Jazz damals langweilig?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das hatte vielleicht auch damit zu tun, dass mein Vater die Musik gemacht hat, dass man sich da irgendwie so ein bisschen von distanzieren muss, wenn man Teenie ist. Ich habe einfach viel MTV geschaut und habe den Drive, den Rock und Indie und Alternative Musik haben, das hat mir einfach in dem Alter mehr zugesagt. Das Jazzy-Ding war mir ein bisschen zu oldschool. Ich habe sehr wenig Fusion gehört, das war mir alles zu clean, und die 80er waren auch schon so ein bisschen mit den senffarbenen Sakkos und so, das war mir alles ein bisschen zu dauerwellenlastig. Und der wirkliche Jazz, sei jetzt Retro, Swing oder Big Band Jazz oder auch moderner Jazz, Michael Brecker und so, das habe ich damals noch nicht so gefühlt, das habe ich erst im Studium dann wirklich entdeckt. Und mittlerweile habe ich gar keine Scheuklappen mehr. Ich habe mit klassischer Musik sehr wenig zu tun, einfach weil es sich nie für mich ergeben hat. Aber mittlerweile gibt es für mich keine Genregrenzen. Ich finde einfach, es gibt gute Musik und schlechte Musik. Und wenn sie, also ich sag mal so, für mich ist immer das Wichtigste, wenn eine große Portion Bauch und Herz bei der Musik dabei sind. Wenn das so in Richtung nur Kopf geht, nur Nachdenken, Rechnen, ungerade Taktarten, schräge Tonarten und so weiter, dann reizt mich das nicht so sehr. Es muss so eine gute Mischung sein, aber es muss auf jeden Fall viel Herz und Bauch dabei sein. Und ob das dann einfache Rockmusik ist, wo man die Leute mit erreicht, finde ich super. Es kann aber auch ein bisschen akademischer werden, wenn es ein bisschen Fusion-lastiger wird oder jazziger wird, finde ich alles cool. Aber dieser emotionale Aspekt, der muss immer dabei sein. Und das ist ja das Hören und das Machen, Musik machen, sollte für beide Seiten irgendwie cool sein. Und irgendwo dazwischen liegt für mich die Wahrheit.
Was war vielleicht der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, Jura gefällt mir nicht, ich probiere es jetzt als Saxophonist?
Das war eine rein emotionale Sache. Mir hat einfach Musik total viel Spaß gemacht, schon immer. Also Musik war klar für mich, dass ich das irgendwie in meinem Leben haben will. Und es gab der ausschlaggebende Punkt, das weiß ich noch ganz genau. Ich habe Jura in Münster studiert. Und dann gab es dann direkt die ersten großen Klausuren, BGB, Strafrecht, Kriminologie. Da wird halt auch fett ausgesiebt, natürlich, zu Recht, damit so Leute wie ich da wieder weggehen, wenn man da nicht dabei ist. Aber jetzt Spaß beiseite, ich fand das super interessant. Ich wollte Musikrecht machen, finde das auch nach wie vor sehr interessant. Ich habe ja auch lange Zeit eine Booking-Agentur geleitet, mich sehr viel mit Vertragsrecht und diesen ganzen Dingen beschäftigt. Und das ist auch nach wie vor eins meiner Interessensgebiete. Aber wenn man am Wochenende vor so einer BGB-Klausur 4 Gigs spielt, da musste ich mich entscheiden. Also entweder man macht ein schönes Jurastudium und Musik ist Hobby, aber es war mehr als Hobby. Es war damals schon mehr als Hobby. Ich habe zwar noch nicht viel Geld damit verdient zu dem Zeitpunkt, aber ich wollte das aus dem Kopf kriegen. Also ich habe dann Unterricht am Saxophon genommen, nochmal bei Matthias Nadolny in Dortmund, also der Professor für Jazz-Saxophon an der Folkwang-Hochschule Essen. Einfach um mal zu gucken, bin ich da überhaupt, ne, wo stehe ich eigentlich? Kann ich überhaupt spielen oder ist das jetzt ein Hirngespinst, dass ich da so eine Aufnahmeprüfung vielleicht schaffe? So, ne? Und ich glaube, wenn ich die nicht gepackt hätte, die Aufnahmeprüfungen, dann wäre das auch klar gewesen. Okay, dann bleibt es Hobby sozusagen. Aber ich bin eben genommen worden und habe mich dann für die Mannheimer Schule entschieden, weil das weit weg war vom Sauerland. Einfach neue Welt, neue Dinge ausprobieren. Das war so ausschlaggebend. Ich habe zu viel Musik gemacht, als das wegwerfen zu wollen und habe mich dann für den unsichereren Weg sozusagen entschieden und habe es bis heute nicht bereut.
Das ist sehr schön, wenn man das so sagen kann. Wie war das jetzt so, wenn du deine Studienjahre so mal rückblickend betrachtest? Wie würdest du das beschreiben?
Also ich sag mal so, dass ich habe 4 Jahre studiert und habe in diesen 4 Jahren unglaublich viel gelernt, habe auch wahnsinnig viel geübt. Ich musste auch wahnsinnig viel üben, weil ich glaube, ich bin ein guter Musikant gewesen. Ich habe große Ohren, ich habe viel Bauch beim Spielen, aber ich hatte theoretisch nicht so viel auf der Pfanne. Das heißt auch gehörbildungstechnisch. Also ich habe zwar ein gutes Gehör, aber ich konnte das noch nicht zuordnen, was ich da höre. Das heißt, ich musste sehr, sehr viel technisch üben am Instrument und ich musste sehr viel theoretisch üben und mich mit der ganzen Musiktheorie beschäftigen. Das sind aber Sachen, die man natürlich lernen kann, weil sie wunderbar mathematisch sich darlegen, wenn man sich damit beschäftigt. Das habe ich gemacht und habe mir das ganze Zeug wirklich reingeprügelt. Da gab es dann aber auch Phasen, wo ich komplett lost war, ja, wo ich nicht mehr unterscheiden konnte zwischen, das klingt jetzt, das ist ein alterierter Sound und das ist ein lydischer Sound. Da gab es eine Zeit, wo alles Wirrwarr war, wo alles zu viel Vokabeln auf einmal sozusagen. Und genauso Wirrwarr war in diesen 4 Jahren Vollgasstudium auch, wer bin ich eigentlich, wie klinge ich eigentlich, wie ist mein Sound am Instrument einmal? Das ist ja so eine entscheidende Frage, aber auch, will ich der Jazz-Überflieger-Saxophonist werden und Soloplatten machen oder will ich Big Band spielen oder will ich Popmusiker werden oder das sind alles Dinge, die zu dem Zeitpunkt, da war gar kein Platz dafür, die zu entscheiden oder keine Zeit dafür, sich für irgendwas zu entscheiden. Ich habe das einfach so mitgenommen. Das ist vielleicht auch eine Kritik, nicht unbedingt nur an der Mannheimer Hochschule, aber so grundsätzlich vielleicht auch an den deutschen Jazz-Hochschulen, das nicht an allen. Ich weiß, es ist an manchen Schulen anders, aber dieses auf das Individuum schauen, wer studiert da, wer ist das, kann man den in eine künstlerische Bahn lenken. Die Mannheimer Schule war so ausgerichtet, dass man alles können soll. Wir haben Latin, wir haben Fusion, wir haben Big Band, wir haben Chamus Ensemble, also möglichst viele Stilistiken abdecken, was auch nicht verkehrt ist, weil man das ja auch im Alltag später auch braucht. Zumindest war das lange Zeit bei mir dann nachher auch so, dass ich dann viel Musical gespielt habe und auch unterrichtet habe und Big Band, aber auch Pop-Sachen gespielt. Aber so dieses, wer bin ich, wie klinge ich, was ist eigentlich mein Weg, das habe ich in den 4 Jahren nicht entscheiden können, das ist später erst gekommen. Aber was natürlich super positiv ist, ist, dass man in so einer Zeit super viele Leute kennenlernt, mit denen ich heute noch viel Kontakt habe, woraus auch heute noch Connections resultieren, die nicht entstanden wären. Also die ganze Verwurzelung in Mannheim, auch der Kontakt zu Sing meinen Song über den MD Matthias Grosch, das ist ein Ex-Kommilitone auch von mir, der in Mannheim arbeitet und lebt. Das ist alles quasi im Studium entstanden. Das heißt, es ist auch Kontaktbörse und sicherlich macht es total Sinn, diesen Studiengang anzustreben. Aber es ist nicht nur alles positiv und dieses Akademische ist halt grundsätzlich so ein Ding, wenn man Dinge genannt kann, analysiert man viel und gibt natürlich auch ein bisschen das Bauchgefühl manchmal an der Türklinke ab. Das, was ich bei Amateuren oder bei nicht studierten Musikern manchmal so spannend finde, dass da andere Wege zu einer Entscheidung, zu einer musikalischen Entscheidung führen. Mehr Spontanität, mehr Bauchgefühl und nicht das, ah ja, der Ton ist aber falsch, weil das ist ja die andere Tonart oder so. Dann, ne? Also das habe ich auf der Gitarre noch, weil ich da nicht so richtig gut Noten lesen kann auf der Gitarre. Da ist es mehr intuitiv und mehr im Moment. Bei den Blasinstrumenten, die ich halt auf einem professionelleren Level spiele, da geht sehr schnell die Analyselampe an und bam, 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 Schubladendenken und so. Da muss man sich manchmal peitschen, wenn man studiert hat, dass man das ablegt, wenn man musizieren will und nicht nachdenken will über Musik.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Weil meine Frage wäre jetzt gewesen, wie schaffst du es, den Kopf auszumachen im entscheidenden Moment?
Ja, ist eine gute Frage. Ich habe nach wie vor ich versuche nicht theoretisch ranzugehen an Musik. Ich versuche erstmal zu hören. Natürlich hört man mittlerweile sofort die Tonart, ich höre mittlerweile sofort die Akkorde, höre auch mittlerweile, wer zu hoch oder wer zu tief gerade ist. So diese Dinge, die kann man nicht mehr abschalten. Die sind einfach da. Aber ich probiere lieber erstmal Sachen, bevor ich in schwierigen Momenten analysiere. Ich versuche das nicht zu machen. Es sei denn, es geht nicht anders. Also wenn natürlich klar ist, ich muss einen Gig spielen am Wochenende, der ist, ich weiß schon, die Musik ist schwer, dann natürlich schreibe ich mir dann Sachen auf, schreibe mir die Akkorde raus oder schreibe mir bestimmte Hilfssachen raus, Eselsbrücken musikalischer Art, die ich brauche, um einen guten Gig zu spielen. Aber es hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun, wenn man auf sich selbst vertraut und wenn man so weiß, ich kriege auch Dinge hin, ohne dass ich alles auf dem Papier stehen habe. Und ich werde mich auf mein Gehör verlassen können. Das hilft ja auch schon mal. Das hat so ein bisschen, man muss, glaube ich, sich selber gut kennen, was man kann, was man nicht kann. Die Dinge, die man nicht kann, die muss man vielleicht üben und notieren oder sich dabei helfen. Und auf die Dinge, die man kann, kann man sich vielleicht verlassen und ein bisschen Spontanität übrig lassen und nicht alles in Stein meißeln und vom Blatt abspielen, Solis ausnotieren oder solche Sachen. Ja, das ist schwer zu erklären, aber ich versuche immer noch, so gut es geht, im Moment zu sein und lieber mal eine falsche Note zu spielen, lieber mehr Risiko einzugehen, sich auf dem Instrument auch in Regionen zu begeben, die oben oder unten schwieriger zu spielen sind, aber einfach on the edge zu sein, um den Moment, vielleicht klappt es ja in dem Moment. Und wenn es dann klappt, ist es halt ein Live-Erlebnis, was ohne Handbremse ist. Und das ist es eigentlich. Ich will eigentlich Musik nie mit Handbremse machen müssen.
Du hast gerade gesagt, man braucht auch so ein bisschen Selbstbewusstsein. Hattest du das schon immer?
Ja, ich glaube, ich war schon immer selbstbewusst. Im Studium selbst habe ich mal eine Zeit gehabt, wo ich gezweifelt habe.
Weil andere besser waren?
Ja, genau. Weil man natürlich dann plötzlich das ist ja spannend, da kommen Leute ins Studium, die haben ganz andere, jeder hat einen anderen Werdegang natürlich. Es gibt Quereinsteiger, die älter sind und schon ein Medizinstudium abgeschlossen haben oder sowas. Ne? Es gibt ganz junge Leute, Jungstudenten, die ohne Abi oder gerade mal ein Abi gemacht haben, es geht sofort los. Es gibt Leute wie mich, die viel verschiedene Musik gemacht haben und jetzt zumindest im Jazzbereich zu dem Zeitpunkt viel aufzuholen hatten. Und zu dem Zeitpunkt kann man noch gar nicht sagen, wer davon nachher in Anführungsstrichen gut wird oder gut ist vielleicht das falsche Wort, wer nachher Musik macht und wer nicht mehr Musik macht oder wer was zu sagen hat oder wer einen interessanten Sound hinterlässt. Und da gab es durchaus die Zeit, wo man sich selbst natürlich dann hinterfragt, ist das interessant, was ich mache? Spiele ich überhaupt gut genug? Spiele ich schnell genug? Spiele ich laut oder leise genug und so weiter? Ist, glaube ich, ein üblicher Prozess, den alle Musiker immer mal wieder haben, dass man sich hinterfragt, macht das überhaupt Sinn, was ich gerade mache? Muss ich nicht noch mehr üben, bevor ich mich der Öffentlichkeit zeige? Sollte ich jetzt auf die Session gehen und improvisieren, obwohl ich noch nicht so weit bin? Und so weiter. Und ich, klar, das gab's. Und mittlerweile ist es, glaube ich, einfach so, dass ich denke, ich kann Dinge gut, ich kann Dinge weniger gut. Es gibt andere, die können Dinge nicht, die ich kann. Und eigentlich ist es aber die persönliche Stimme, die zählt. Ich habe dazu mal, das fand ich übrigens sehr spannend, während Covid gab es mal vom Jazzverband oder irgendwie sowas mal so einen Aufruf, wo sie gesagt haben, dass man also das ist ja eine Jazzvereinigung, deswegen haben die das so gepostet, aber das kann man, glaube ich, auf alle Genres übertragen. Da ging es im Grunde darum, dass man als Künstler, als Musiker, Musikerin eigentlich verpflichtet ist, seine Stimme der Gesellschaft nicht vorzuenthalten. Nur weil man denkt jetzt durchs Internet, ich kann auf YouTube 1000, in meinem Fall Saxophonisten, mir angucken und denke immer, oh, der kann das besser, der kann das besser. Jeder von uns hat eine eigene Stimme, wie die menschliche Stimme. Und die setzt sich aus Sound und aus Inhalt, aus Vokabular zusammen. Und natürlich aus den Werken, die man spielt. Aber selbst wenn das Covers sind oder in der Klassik halt klassische Werke, die man spielt, sie werden immer anders klingen. Es wird immer Leute geben, die das cool finden und ansprechend finden, was der oder diejenige macht. Und wenn man immer nur denkt, ah, das ist noch nicht gut genug, ich mach's nicht, dann hält man der Gesellschaft diese Stimme oder diesen Sound vor. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, dass sie gesagt haben, ihr müsst aufnehmen, ihr müsst Zeug raushauen, ihr müsst Aufnahmen machen, Videos machen. Macht das einfach, weil es wird immer Leute geben, die es toll finden. Und es bereichert natürlich die ganze Kulturlandschaft.
Mhm. Finde ich auf jeden Fall einen spannenden Aspekt. Ich habe mich nur gerade gefragt, also ich bin ja eigentlich Klassiker und ich habe das immer wieder kennengelernt und auch von anderen so gehört, dass diese eigene Stimme auch zum gewissen Prozentsatz auch abtrainiert wird, weil es heißt, du musst klingen wie, das muss so sein. Das ist ja im Jazz nicht ganz so.
Ja, genau. Also ich meine, es gibt einen Teilbereich im Jazz, wo man natürlich stiltreu sein muss. Also wenn man jetzt Big Band spielt, vor allen Dingen, wenn man alte Big Band Werke spielt, die klingen halt nicht wie neue oder zeitgenössische Dinge. Und da muss man einfach so phrasieren, da muss man auch so klingen, wie alte Instrumente klingen. Diese ganzen Count Basie Sachen oder Glenn Miller, die ganzen, das ist eine ganz andere Musik, als wenn man moderne Big Bands macht. Oder natürlich auch, wenn ich im Studio eingeladen werde, um Pop-Saxophon zu spielen, da ist auch ein bestimmter Sound gefragt. Das muss man halt wissen. Und trotzdem hast du natürlich wahrscheinlich vollkommen recht, dass es etwas leichter ist, einen individuellen Sound zu haben, wenn man popularmusikalisch unterwegs ist. Wobei, wenn ich Barockwerke, da gibt es ja auch Möglichkeiten, anders zu phrasieren. Das ist ja doch nicht alles in Stein gemeißelt, so ungefähr. Und man hört ja doch auch bei Klassikern, selbst wenn es die gleiche Aufnahme ist oder das gleiche Werk ist, hört man ja doch Unterschiede. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Und das war für mich auch der Grund, glaube ich, warum ich Saxophon genommen habe oder so toll fand, weil man bei diesem Instrument so unglaublich unterschiedlich klingen kann. Das ist so ein bisschen wie eine menschliche Stimme. Ich glaube, so, es gibt gerade bei Holzblasinstrumenten die Möglichkeit, dass der auf dem gleichen Setup aus Mundstück, S-Bogen und Instrument und Blatt, dass einfach 10 verschiedene Typen 10 unterschiedliche Sounds rausholen aus so einem Instrument. Und das finde ich total spannend. Und wenn das schon so ist, dann muss man das auch machen. Es muss ja irgendwie eine Individualität her. Und das interessiert mich total, egal bei welcher Musik. Also mir wurde es zumindest nicht abtrainiert. Es ist eher so die Vielfältigkeit, die gefragt ist im Job. Also vor allen Dingen, weil ich mich ja so als, ja, was, ich habe viele Bands gehabt, wo ich so Band-Mitgründer und auch teilweise Band-Leader war. Aber trotzdem habe ich ja ganz viele Theaterjobs, Big-Band-Jobs, Musical-Jobs, Studio-Jobs und in den letzten Jahren eben so viel so ich sage mal Hired Gun, neudeutsch, also als Begleitmusiker oder als Mietmusiker für den einen oder anderen Pop-Rock-Act oder Star unterwegs bin, da muss man dann vielleicht trotzdem immer noch überlegen, heute spiele ich Rock, morgen spiele ich Reggae, jetzt sitze ich in einem Big Band Musical und übermorgen spiele ich Kurt Weill am Theater, und das geht nicht mit einem Sound. Man muss flexibel sein, und bei mir kamen dann ja eben auch noch nicht nur ein Instrument, sondern mehrere Instrumente hinzu, vor allen Dingen Holzblasinstrumente, aber trotzdem muss man auf den Instrumenten ja auch einen Sound entwickeln, der vorzeigbar ist, und ich kann nicht mit einem Swing oder mit einem Dixie-Klarinetten-Sound in einem klassischen Musical sitzen. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Da muss irgendwie die Klarinette schon klassischer klingen. Und man geht da immer so einen Mittelweg als Multi-Instrumentalist, aber das ist, glaube ich, das größere Problem bei mir, die Vielfältigkeit, die eigentlich da ist. Also es geht nicht darum, in der Popmusik oder in der Popularmusik, dass man den eigenen Sound aberzogen bekommt, sondern in meinem Fall ist es, glaube ich, eher so, ich muss das irgendwie bündeln und im Blick haben, wo bin ich gerade, und wenn ich eigene Musik spiele, wie klinge ich da eigentlich? Das ist eher die Frage.
Wie löst du die Frage? Also wie kommt man dem nahe, dass ich sage, das ist mein Sound, gerade wenn man so viel macht und sich vielleicht dann doch irgendwo verliert?
Ja, genau. Das ist genau die richtige Frage. Ich habe das übrigens auch beim Unterrichten. Ich habe lange Zeit auch unterrichtet, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber wenn man dann den ganzen Tag Schüler hat, die, auch wenn sie sehr motiviert und sehr gut sind, man hört immer andere Sounds als Bläser, bläst einem das Instrument ins Gesicht, in die Ohren, und man versetzt sich ja auch, was die Körperspannung, die Körperhaltung, die Tonbildung in den Schüler rein. Und plötzlich versucht man das nachzumachen, um zu verstehen, was da gerade nicht gut klingt. Und am Ende des Tages, wenn ich dann alleine noch einen Ton gespielt habe, habe ich gemerkt, ich klinge ja gar nicht mehr so, wie ich eigentlich klingen will. Und musste erstmal wieder mein eigenes tonales Zentrum so finden. Das ist jetzt ein kleiner Abschweifer gewesen zu der Frage, wie ich das mache mit dem eigenen Sound. Ich versuche immer wieder, erstmal, bevor ich übe, Klang zu üben. Also nicht sofort Tonleitern rauf und runter oder irgendwelche Transkriptionen oder irgendwelche Stücke, sondern die ersten paar Minuten. Und selbst wenn man echt nicht viel Zeit zum Üben hat, stelle ich mich häufig gegen eine Wand und lasse den Sound zurückreflektieren und erstmal lange Töne erstmal hören. Wie klingt das alles? Wie sind die Obertöne? Um sich so ein bisschen klangmäßig wieder zu setteln. Und es ist dann schon erstaunlich, wenn man Aufnahmen hört, dass ich doch, egal welches Mundstück ich spiele, irgendwie doch zu einem Sound zurückkomme, der irgendwie ich bin. Das ging mir im Studium nicht so. Da gab es ganz große Ausreißer. Da gibt es Aufnahmen von mir, wo ich ganz anders geklungen habe und dann wieder ganz anders. Aber irgendwie glücklicherweise habe ich das so seit 10 Jahren oder so, habe ich wirklich Ruhe, auch wenn man aus dem Urlaub zurückkommt und 2 Wochen nicht gespielt hat, wo man quasi die Ohren gelöscht hat, resettet hat und auch die Muskeln natürlich, den Ansatz resettet hat und erstmal wieder aufbauen muss, dass das nicht mehr Wochen dauert, um sich wieder in der Mitte zu finden, sondern dass das dann doch relativ schnell in ein paar Tagen wieder da ist, wo es hingehört. Und dass man auch diese ganzen Anforderungen laut in der Rockband spielen und leise im kammermusikalischen Bereich oder in einem Quartett oder so zu spielen, wieder aufrufen zu können, sozusagen. Also das ist jetzt keine genaue Erklärung, aber ich glaube, man muss einfach Ohren aufmachen und darauf vertrauen, was einem gefällt, an einem selbst, am Sound, am eigenen Sound. Und das vielleicht auch sagen können, ich will nicht schrill klingen, ich will nicht dumpf klingen, ich will ausgewogen klingen, ich will oben nicht zu laut klingen, unten nicht zu leise klingen. Also irgendwie so diese Variablen für sich festhalten und immer wieder erspüren, wenn man anfängt zu üben, anfängt zu spielen, sich auf das zu verlassen, dass man das genau produzieren kann, diesen Klang.
Bist du dann jemand, der eher über Klangvorstellungen geht oder dann auch am Setup was ändert?
Ja, leider bin ich schon jemand, der auch immer wieder am Setup rummacht. Aber ehrlich gesagt nicht, weil ich denke, das wird jetzt viel, viel, viel besser klingen. Sondern es geht für mich, wenn ich, also gerade Mundstücke, bei Bläsern ist ja immer das Thema Mundstücke. Und ich bin schon auch der Meinung, dass man nicht 1000 Mundstücke braucht, um 1000 Sounds zu spielen, sondern ich will eigentlich ein Mundstück haben, mit dem ich alles spielen kann. Es sei denn, also wenn ich symphonische Blasmusik mache, was sehr selten vorkommt, aber ab und zu spiele ich mal eine Aushilfe oder so, und das geht nicht mit meinem Setup. Da ist ein Saxophon hat eine andere Aufgabe in einem symphonischtBlasorchester. Da nehme ich ein klassisches Mundstück, weil das anders funktioniert. Aber im sonstigen Kontext, Pop und Jazz und Rock, versuche ich ein Mundstück zu haben, mit dem ich alles spielen kann. Und wenn ich da rumwechsle und ausprobiere, dann mache ich das nicht, um anders zu klingen, sondern um das Handling zu verbessern. Also, dass ich mit dem Setup, was ich da benutze, besser dahin komme, diese Flexibilität im Sound zu erzeugen. Weil man manchmal merkt, dass, wie ich jetzt gerade spiele, da bin ich einfach physikalisch am Limit, entweder was Lautstärke angeht oder was Intonation angeht oder Offenheit des Klangs. Deswegen probiere ich immer mal wieder aus. Aber immer mit dem Wissen, dass es nicht an dem Ding liegt, wie gut man klingt oder nicht, sondern hauptsächlich an einem selbst, dass das nur passen muss, was man da verwendet. Aber da passieren keine Wunder mehr mit einem neuen Setup.
Okay, weil du sagst, du spielst ab und zu noch sehr, also sehr selten, aber ab und zu noch symphonische Blasmusik. Wo oder in welchem Kontext?
Naja, ich bin ja im Sauerland groß geworden und immer mal ab und zu gibt es da Möglichkeiten, wo ich mal reinspringe. Ist aber sehr selten geworden, muss ich sagen. Ich habe einfach durch die, wie soll ich sagen, durch das Touren und Studio-Jobs ist einfach, ich war ja lange auch in Österreich, habe in Österreich gewohnt, 10 Jahre, und war ich so ein bisschen aus der lokalen Szene auch raus. Da, wo früher die, ich sage mal, Call-Jobs mehr stattgefunden haben, kann man mal schnell irgendwo reinhüpfen, Studio oder hier mal mitspielen, da mal mitspielen. Das ist jetzt nicht mehr so, wie das früher der Fall war, weil man eben durch das Touren häufiger einfach weg war aus der lokalen Szene. Mhm. Genau.
Ja. Wenn ich jetzt als junger Saxophonist zu dir kommen würde und würde dir mein Leid klagen, dass ich jetzt auch gerade so einen Durchhänger habe, wie du ihn im Studium hattest, und an mir selber zweifle, welchen Ratschlag würdest du mir geben?
Ich würde einfach sagen, welche Musik hörst du gerne? Weil das ist, glaube ich, immer so das entscheidende Thema. Wir haben einerseits, gibt es das Instrument, was wir entweder im Idealfall uns selbst ausgesucht haben oder vielleicht nicht so ideal die Eltern. Du musst jetzt das spielen. Oder im Verein, das fehlt uns, du musst jetzt Klarinette spielen oder so. Das kommt ja auch häufig vor. Und dann daneben gibt es ja immer die Wahrheit, worauf hat man eigentlich Bock? Ne? Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Musik. Ich will Fußballer werden. Ne? Ist nicht so ideal. Aber wenn man Spaß an Musik hat, am Hören von Musik oder am Schauen von Musik, das ist ja auch mittlerweile übers Internet alles möglich, dann würde ich immer sagen, was hörst du gerne, was schaust du gerne, was ist die Musik, die dir gefällt, und im Idealfall versuchen, diese Musik einfach mitzuspielen. Weil man muss ja nicht als Saxophonist sofort Michael Brecker hören oder John Coltrane oder sonst irgendwen. Sondern es gibt, also A gibt es mittlerweile, zumindest was das Saxophon angeht, mittlerweile wirklich junge Typen, die den Sound nochmal verändern und auch die Art und Weise, wie sie das präsentieren, sich nochmal stark verändern. Ganz vorne ran zum Beispiel Leo P. Mit der Band Too Many Zoos oder auch als Solist. Das ist dieser hüpfende Bariton-Saxophonist mit den bunten Haaren, den man immer mal wieder sieht. Klar ist das ziemlich eine Show-Angelegenheit und das Rumspringen, aber der hat einfach das Saxophonspielen in gewisser Weise revolutioniert und auch wieder für junge Leute attraktiv gemacht, und dafür muss er eigentlich einen Orden bekommen, ja, weil das wirklich einfach wieder cool ist plötzlich, ne? Und einige andere auch. Aber es muss ja keine Saxophonmusik sein, es kann auch andere Musik sein, die einem einfach gefällt. Und da ehrlich zu sich sein und sagen, okay, ich stehe einfach überhaupt nicht auf Glenn Miller. Ja? Oder ich hasse symphonische Blasmusik. Nicht schon Wiener Final Countdown spielen, so ungefähr. Wenn man da keinen Bock drauf hat, ist es vollkommen okay, dass man da keinen Bock drauf hat. Da muss man sich was suchen, wo man sagt, das gefällt mir. Und wenn das Electronic Dance Music ist, so be it, dann muss man halt gucken, was kann ich mit meinem Instrument in EDM-Musik machen? Kann ich da mitspielen? Vielleicht passt das ja und vielleicht entstehen da interessante neue Dinge, die vorher noch nicht da waren. Also einfach die Frage, ich finde es immer blöd, wenn man sich dagegen wehren muss, was man da macht im Unterricht. Natürlich gibt es einen Durchhänger, es gibt Phasen, wo man keinen Bock hat, die gehen auch wieder vorbei. Aber wenn das länger andauert, anstatt aufzugeben und zu sagen, ah, ich übe gar nicht mehr, ich gehe gar nicht mehr hin, oder ich übe nur noch eine Stunde am Tag selbst und that's it. Lieber gucken, worauf habe ich denn überhaupt Bock, und dann zum Lehrer sagen, das würde ich gerne mal machen. Und dann ist natürlich die Frage, kann der Lehrer das aufgreifen im Unterricht, weil das ja dann häufig die üblichen Etüdenhefte verlässt, quasi dieser Unterricht. Aber Zumindest ein Teil des Unterrichts könnte das ja sein. Das wäre, glaube ich, spannend.
Du hast vorhin gesagt, als du ins Studium kamst, musstest du viel aufholen und hast viel geübt. Warst du immer ein guter Über oder einfach nur ein Vielspieler?
Nee, ich war vor allen Dingen damals sehr ungeduldig, was beim Üben nicht so toll ist. Vielspieler war ich eigentlich auch nicht. Mich haben zwei Dinge gepackt. Das eine ist Gehörbildung, fand ich einfach wahnsinnig geil, weil das so ein bisschen wie Ratespiel ist, also nur eben mit Musik. Das hat eine Zeit gedauert, aber da kann man so den eigenen Progress total wahrnehmen. Gestern ging es noch nicht, heute geht's so ungefähr. Und überhaupt so das sich aneignen von dieser Theorie, das ist eigentlich ja keine Theorie, sondern es ist ja eigentlich Hören. Sozusagen. Man kann es, eine Theorie bedeutet nur, dass man es benennen kann, sozusagen, was man da hört. Das fand ich total spannend. Und das andere, was mir wahnsinnig viel gebracht hat und wo ich dann wirklich auch die Zeit vergessen habe, ist einfach transkribieren. Also andere Musiker, MusikerInnen, nicht nur Saxophonisten, auch, ich habe viel Gitarristen auch transkribiert, weil das auch ein Instrument ist, was ich ganz gut verstehe. Und weil da Lines gespielt werden, die man nicht so üblich auf der Gitarre, auf dem Saxophon spielt und andersrum ja auch. Und das hat mir richtig viel gebracht. Im Übrigen auch, was den Sound angeht. Weil wenn man eine Transkription macht und sei es nur 16 Takte eines Solos, es muss ja nicht irgendwie direkt ein 5-Minuten-Solo sein, dann taucht man ja so ein in die Art und Weise, wie derjenige, den man da transkribiert, spielt, dass das nicht nur die Töne sind, die man da aufschreibt, die richtige Rhythmik, sondern man eignet sich die Atmung an von demjenigen, weil man das ja nachspielen muss. Man imitiert das Vibrato, man imitiert sämtliche Timing-Sachen, wenn er Laidback spielt oder zu weit vorne spielt. Auch die Intensität des Tons, Luftfluss, diese ganzen Sachen. Und plötzlich klingt man genauso wie der. Und wenn man das dann kann, dann ist es eine ziemliche Genugtuung. Es macht einfach dann sau viel Spaß. Das war so bei mir so, das ist zwar eine ziemliche Sisyphus-Aufgabe, weil es ewig dauert manchmal. Und gerade am Anfang dauert es ewig, wenn man das noch nicht kann. Und das dann langsamer machen, tausendmal wiederholen, diese Stelle, weil man sie nicht gehört hat. Und dann irgendwann gab es dann die Computer, wo das dann ging. Aber ich habe noch transkribiert, ohne dass man es langsamer machen konnte. Also war am Anfang noch trickier. Aber diese beiden Dinge, die haben mir im Studium sau viel Spaß bereitet. Eigentlich mehr als dann irgendwelche Standards zu üben jetzt im Jazz-Bereich. Und natürlich das mit anderen Leuten Musik machen, das auch. Das hat mir immer Spaß gemacht, da habe ich auch nie auf die Uhr geguckt. Aber so, naja, Tonleiterübungen rauf und runter und so, das, da, klar, muss man sich schon so ein bisschen prügeln. Aber da gibt es ja auch Methoden, wie das mehr Spaß macht, mit als nur so ganz blank, ohne Play-Along, ohne Metronom. Genau, also es gibt Dinge, die machen einem Spaß, es gibt Dinge, die machen einem keinen Spaß. Man sollte immer die üben, die einem keinen Spaß machen, weil da hat man ein Problem mit. Aber es gibt sicherlich Leute, die effektiver üben als ich, sagen wir es mal so.
Okay. Wenn ich richtig recherchiert habe, warst du auch Gründungsmitglied der Blasportgruppe. Genau. Wie kam es dazu?
Das war so gegen Ende des Jazzstudiums. Da gab es den Felix Fromm, den Posaunisten, der jetzt bei der HR Big Band spielt, einer der versiertesten Jazz-Posaunisten, die ich kenne und auch ein Wahnsinns-Arrangeur. Wir haben damals eine Big Band gehabt in Ludwigshafen, Mannheim, die Kicks and Sticks Big Band. Es war so ein Pool an Leuten, die da vor allen Dingen aus der Hochschulszene so immer mal wieder gespielt haben. Da war der Felix dabei, ich war dabei. Und wir hatten irgendwie die Idee, eine Brassband zu gründen. Es gab damals die Mardi Gras Brassband aus Mannheim. Die waren aber auch schon so in den Endzügen oder hatten den Zenit so ein bisschen überschritten schon. Und wir wollten auch eine Brassband gründen, weil wir es einfach geil fanden, mal was zu spielen, was uns auch Spaß macht. Hatten noch nicht so die Vision, ob das jetzt ein Gala-Party-Act wird oder ob das konzertant wird. Und haben ein paar Leute angerufen und haben ein paar Mal geprobt und so ist es entstanden. Und Felix hat quasi die Musik arrangiert und ich habe so ein bisschen die Organisation übernommen. Und später kam dann der Christoph Moschberger dazu an der Trompete und hat auch zusammen mit mir viel eingewirkt, also in puncto Songauswahl, künstlerische Ausrichtung. Es war ein ganz guter, ein gutes Austauschen mit dem Felix, der so sehr modern jazzmäßig rangegangen ist und ein paar andere in der Band, die ein bisschen poppiger gedacht haben, sodass man so einen Genre-Mix da machen konnte, genau. Und dann hat sich's von Walking Egg Gala Band zur Konzertband entwickelt in ein paar Jahren. Und dann haben wir das ja, glaube ich, 10, 11 Jahre gemacht. Und dann bin ich leider aus Zeitgründen ausgestiegen irgendwann.
Ich habe ja in der Anmoderation gesagt, dass du im Moment Musiker bei Sigmund Song, Bab, Gregor Meile bist. Welche Eigenschaft, glaubst du, bringst du mit, dass du so gefragt bist bei solchen Bands? Außer den vielen Instrumenten vielleicht.
Ich würde sagen, die Eigenschaft ist Glück. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein, musikalisch offen zu sein, stilistisch. Und einfach, ohne dass ich da jetzt mir selber die Lorbeeren aufsetzen will, einfach vielleicht ein umgänglicher Typ zu sein. Ich glaube, das sind Dinge, die sind erstmal wichtiger, als dass man super gut spielt. Und natürlich aber auch, das muss man vielleicht auch sagen, die Bereitschaft, diesen Job zu machen. Das klingt jetzt so einfach, aber das bedeutet natürlich, wenn man solche Jobs spielt, dass hat dann durchaus in vielen Lebenssituationen Priorität. Man ist einfach viel auf Tour und das will vielleicht auch nicht jeder. Man geht schon große Kompromisse ein, familiär, finanziell, Zeitaufwand, Reisen, das sind alles Dinge, da mag man ja erstmal sich die Finger nach lecken. Das wollte ich ja immer machen, deswegen bin ich jetzt auch da, wo ich bin. Aber das ist natürlich schon kein Job, wo man auf die Uhr gucken darf und wo eine Familie, eine Beziehung auch viel aushalten muss, damit das funktioniert. Genau. Und ich habe ja viele von den Jobs, die ich mache, die entstehen einfach, weil man sich auf Festivals trifft oder weil wir bei Sing Mein Song im Studio die Künstler kennenlernen und dann arbeitet man gemeinsam und dann sagen die, oh, wir brauchen jetzt Bläser oder ich brauche noch einen Gitarristen oder wir brauchen noch Backing Vocals. Hast du Lust mitzukommen, weil man sich kennengelernt hat, weil man gemerkt hat, hey, wir sind cool miteinander. Ja, das ist ja nicht so, dass man ein Telefonbuch aufschlägt und sagt, ich rufe jetzt mal bei irgendeinem Saxonisten an, sondern es geht ja erstmal darum, mit dem ist man grün, da trinkt man gerne ein Bier zusammen oder sitzt gerne am Küchentisch und isst zusammen. Und dass die Musik dann passt, ist ja wahrscheinlich auch dann sehr wichtig. Aber ich glaube, es ist zumindest ebenbürtig, das Menschliche und das Musikalische.
Du hast vorhin so schön gesagt, im Studium ist ja noch nicht klar, wer wird gut, beziehungsweise wer macht viel Musik hinterher. Du machst jetzt viel Musik hinterher, bist gut. Wie lernt man Netzwerken? Also sollte man sowas im Studium schon anfangen? Müsste da ein Studium vielleicht auch mehr unterstützen?
Ja, das ist natürlich jetzt immer mehr ein viel wichtigeres Thema geworden in der ganzen digitalisierten Welt. Und auch, weil natürlich sich der Markt vollkommen verändert hat in der ganzen Zeit. Also sowohl was Plattenverkäufe angeht, Streaming, sind diese ganzen Themen, müssen wir jetzt nicht alles anreißen, aber es hat sich alles total verändert und man muss natürlich viel mehr präsent sein und auch sich überlegen, was macht denn jetzt Sinn überhaupt? Ne? Soll ich jetzt jeden Gala-Gig posten auf Facebook oder Instagram? Soll ich jede Tour posten? Ich habe zum Beispiel irgendwann angefangen, die Tourdaten von meiner Website zu löschen. Ich hatte eine Website irgendwann mal gemacht vor ein paar Jahren und habe da meine Tourdaten draufgeschrieben. Da ich so dachte, das macht man noch so, ne? Termine. Viele Musiker haben noch eine Website.
Ja, mir ist heute aufgefallen, ich war auf deiner Website, da steht gar nicht so viel tatsächlich.
Ich habe die vor einem halben Jahr ziemlich runtergestrippt, aus diesem Grund. Weil, also die Leute kommen ja zu den Konzerten nicht unbedingt wegen mir, sondern die kommen ja zum Konzerten, weil Bab da spielt oder weil Gregor Meile da spielt oder wer auch immer, mit dem ich da gerade unterwegs bin. Und wenn ich mir da jetzt irgendwie die ganzen Termine draufschreibe, das ist ja schön und gut, aber es führt dazu, dass andere Künstler, andere Acts oder Produzenten oder Kollegen einfach denken, ja, der Typ ist ja immer nur unterwegs, hat ja gar keine Zeit, den rufe ich nicht an. Oder die gehen erstmal auf die Website, hat er am Freitag Zeit? Nee, hat er nicht, ist unterwegs. Und vielleicht habe ich den Termin gar nicht abgedatet und ich bin doch frei, so ungefähr. Und ich habe natürlich 1000 Tage, also ich habe sicherlich das halbe Jahr im Jahr trotzdem Zeit, um irgendwelche anderen Sachen zu machen. Ich glaube, es hilft niemandem, wenn auf meiner Website Termine stehen. Solche Sachen, solche Überlegungen, ne? Irgendwie. Und was postet man, wie viel postet man, das sind schon alles Dinge, die muss man lernen. Ob man die im Studium lernen muss, hilft sicherlich, wenn man das ein bisschen kann. Ich halt eigentlich wichtiger sind so Dinge, sich mit, also als Freischaffender vor allen Dingen, weil das ja in vielen Fällen der Weg nachher ist, sich mit Altersvorsorge, mit GVL, mit GEMA, mit der Künstlersozialkasse, mit diesen ganzen Dingen, Rechnungen schreiben, Steuern, der ganze Kram, das ist ja alles unsere Arbeitszeit. Ne? Also es gehört ja zu unserem Job dazu. Es ist ja nicht nur auf der Bühne stehen, es ist üben, es ist unterrichten, es ist Konzerte spielen, es ist reisen, ich muss das Auto bezahlen, ich muss die Miete bezahlen, ich muss vielleicht einen Proberaum bezahlen und ich muss meine Buchhaltung machen. Das sind Dinge, da hätte ich mir vom Studium etwas mehr erwartet im Nachhinein. Ich habe es damals natürlich nicht vermisst, weil ich es in dem Moment noch nicht gesehen habe, wie wichtig es ist. Aber ja, Selbstmarketing, Vermarktung wird immer wichtiger, ist ein ganz wichtiger Punkt. Da hilft es einfach, Leute zu fragen, die da Erfahrung haben. Also wenn irgendwelche jungen Leute jetzt hier zuhören und die keine Infos haben, die können sich gerne mal mir melden, wir können mal eine halbe Stunde miteinander quatschen, kann ich gerne ein paar Tipps geben, weil ich glaube, das muss irgendwie aus der Szene auch kommen. Ne? So, also die Leute, die Erfahrungen damit gemacht haben. Es gibt zum Beispiel den Manuel Hilleke, den kennst du ja wahrscheinlich, wenn du in Mainz bist, Trompeter. Der ist ja in Berlin und in Mainz, soweit ich weiß. Der macht ja solche Kurse auch zum Beispiel, ne? So Band, Vermarktungsgeschichten. Da gibt es einige, die sowas anbieten und das auch zu Recht, weil das ein ganz wichtiges Thema ist. Ich glaube, in der Pop-Akademie, wenn man da studiert als Musiker, nicht im Business-Studiengang, sondern auch in dem künstlerischen Studiengang, da gibt es schon mehr Sachen in diese Richtung. Und das ist auch total wichtig, dass das so ist. Bei mir gab es das so bedingt nur. Gab es, glaube ich, einmal im Semester kam jemand vorbei, hat ein bisschen was über die GVL erzählt und that's it. Das hat sich aber mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen geändert. Aber ja, super wichtig. Sollte man vielleicht auch, wenn man den Beruf ergreifen möchte, nicht blauäugig rangehen. Das ist einfach ein großer Teil, ist auch am Rechner sitzen und Rechnungen schreiben und GEMA-Listen ausfüllen und. Das machen nicht andere Leute für einen.
Wie wichtig ist Instagram für dich jetzt noch? Oder Facebook?
Ich bin jeden Tag auf Instagram und Facebook mit dem Rechner und mit dem Handy. Die letzten 2 Jahre haben mir gezeigt, dass man auch auf Facebook, obwohl man da mehr Worte verwenden kann als bei Instagram, sinnvoll diskutieren geht nicht auf diesen Portalen. Damit habe ich aufgehört. Ich habe auch während Corona eine Zeit lang längere Videobeiträge gemacht, mich so ein bisschen engagiert, auch in der Zeit, bevor wir oder während wir ProMusik gegründet haben. Ich habe damit komplett aufgehört, weil es meiner Meinung nach vertane Zeit ist, weil die Diskussionskultur dort für mich nicht funktioniert. Ich nutze es, um Musik zu sehen, zu bewerben, auch für mich. Und ich nutze es, um privat mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die ich nicht jeden Tag anrufen kann, aus Zeitgründen oder weil sie im anderen Land leben. Also privat und beruflich nutze ich es, aber selektiv, was die Inhalte angeht. Also ich würde da jetzt nicht die Geburt eines Kindes posten, geschweige denn AKW-Abschaltungen oder irgendwelche anderen politischen Dinge krass diskutieren. Das ist für mich vertane Zeit. Mal gucken, wie sich das alles entwickelt in den nächsten Jahren.
Weil du gesagt hast, junge Musiker sollen dich anrufen, wenn sie Tipps wollen. Hast du einen, den du mal ganz kurz teilen kannst?
Ein Tipp, ja. Meinst du?
Ja.
Uiuiuiui. Ich sage immer, Musik darf, wie sage ich das immer? Kurz überlegen. Ich finde, das Wichtigste auf der Bühne ist, Musik zu machen, die dem Publikum und dem Spieler gleichzeitig Freude bereitet. Wenn das stattfindet, dann funktioniert Musik. Wenn sie nur für die Leute Spaß bereitet und den Spielern nicht, ist es schwierig. Und andersrum, wenn es nur dem Spieler Spaß bereitet, ist es auch schwierig. Es fehlt dann für mich die Kommunikation. Also wenn man Lust drauf hat, dass es beiden Seiten Spaß macht, dann ist man, glaube ich, langfristig, hat man eine Chance, ein glücklicher Musiker zu werden.
Was sind die größten Herausforderungen, wenn du jetzt mal so deine drei Haupt- oder die drei Dinge Bernds nimmt, von denen er dich, denke ich, hauptsächlich kennt, sing meinen Song, Bab, Gregor Meile. Was sind so die Herausforderungen bei jeder Band für dich?
Ja, wenn wir mit Sing meinen Song anfangen, das ist stilistisch total umfangreich, weil wir nie wissen, was da passiert. Es ergibt sich immer erst am Tag selbst in der Vorproduktion im Studio. Heute wird plötzlich aus einem Popsong ein Reggae-Song oder aus einem Metal-Song ein Jazz-Schlager oder wie auch immer. Das ist die Spontanität, die haben wir, die habe ich, da bin ich, das macht Spaß. Die große Herausforderung bei dem Job ist die Aufzeichnung selbst in Afrika, das, ohne da jetzt zu ausschweifend zu sein, die Tage sind extrem lang. Man probt bei 40 Grad in der Sonne morgens bis frühen Abend. Und abends wird es dann irgendwie gefühlt 10 Grad kalt und man hat einen Schal an, und der Wind geht und die Aufzeichnung dauert mindestens 3 bis 5 Stunden und dann hört man viel zu, weil da geredet wird und dann muss man den Song spielen und das Metronom kommt und macht 1, 2, 3, 4 und man ist von 0 auf 100 in dem Moment, jetzt den First Take zu spielen. Das ist eine Situation, die kenne ich sonst nirgendwo. Also selbst im Studio hat man immer noch einen zweiten Take irgendwo oder kann was ausbessern oder live, wenn da irgendwie mal ein Ton falsch ist, kräht kein Hahn danach, so ungefähr. Und das in einer Situation, wo gerade auch für Blasinstrumente, wo es kalt wird draußen oder ich habe bei dem Song, der eine halbe Stunde vorher stattgefunden hat, habe ich Barisax gespielt und jetzt eine halbe Stunde später ohne nur einen einzigen Ton des Warmspielens muss ich eine Flötenspur spielen, die ganz leise ist, während neben mir ein Schlagzeuger so draufhaut. Das hat auch wieder was mit Routine und mit Selbstvertrauen zu tun und auch mit Kenntnis. Ich muss so nah ran ans Mikro, ich muss mir den Kopfhörer so laut oder so leise drehen, damit ich jetzt diesen Take gut spielen kann. Das ist eine unglaubliche Herausforderung, die ich in keiner anderen Situation so kenne. Aber sie macht auch Spaß und wir haben jetzt, glaube ich, 550 Songs recorded in der Produktion und das ist schon extrem spannend, wie die Band da so zusammengewachsen ist. Also das ist Sing Mein Song. BAP ist ein 3 bis 3,5 Stunden Live-Konzert. Das war schon immer so, wenn ich das gewusst hätte. Nein, im Gegenteil, ist natürlich wahnsinnig toll, bei BAP zu spielen. Das ist eigentlich gar keine große Herausforderung. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, bei der Band zu spielen. Auch ja, gibt es halt einfach viel Musik und in einer lauten Band spielen mit, also es ist ja eine Rockband, die aber auch von den rockigen Songs auch mal zu einer Ballade switcht und auch mal ein bisschen lyrisch wird. Aber grundsätzlich ist man da als Bläser, spielt man am oberen Limit, was Dynamik, Lautstärke angeht. Man ist so ein bisschen wie die hohen Saiten von der Gitarre, muss man da funktionieren. Man muss einfach komprimiert Gas geben. Ich muss da eher zweite Trompete als Saxophon spielen, vom Frequenzspektrum oder vom tonalen Spektrum. Aber auch das macht super Spaß, das liegt mir eigentlich auch. Da muss ich mich nicht so sonderlich verbiegen, aber das macht super Laune. Und bei Gregor ist es natürlich nicht ganz so laut und nicht ganz so rockig, aber auch eine große Band mit Streichwerk, Bläserwerk, Rhythmusgruppe und vielen verschiedenen Instrumenten und auch vielen verschiedenen Stilistiken. Ich würde eher sagen, die große Herausforderung ist, bei den allen dreien das ganze Termin nicht unter einen Hut zu kriegen. Da hat auch Corona leider natürlich dazu geführt, dass 1000 Absagen und Verschiebungen und blablabla stattgefunden haben. Das ist eigentlich eher so das Ding. Ich bin gerne vielseitig unterwegs und auch mit diesen Menschen unterwegs, weil das alles auch nicht nur gute Kollegen, sondern in vielen Fällen auch Freunde sind. Aber eins allein würde die Miete nicht bezahlen, wie das ja bei vielen Musikern ist. Man muss also irgendwie mehrere Hochzeiten bedienen und die ganzen anderen Sachen, die ich nebenbei ja auch noch mache, es ist ja nicht die einzigen musikalischen Projekte. Das ist eigentlich die größte Herausforderung, einfach die Termine geregelt zu bekommen. Und dann gibt es ja immer Aushilfen, die sich gegenseitig aushelfen, damit das alles irgendwie funktioniert. Das ist eine Herausforderung, die einfach auch wahnsinnig nervig ist. So am Anfang des Jahres, wo sich die Termine fürs Jahr ergeben, häufig, wenn Tourneepläne kommen. Und dann kommen auch noch Privattermine rein. Dann gibt es hier eine Hochzeit oder da einen Geburtstag oder man will auch mal in Urlaub fahren oder hat irgendwelche anderen Termine, die einem wichtig sind. Und dann muss man da Prioritäten setzen und entscheiden. Und wo gehe ich dann raus? Dann spiele ich bei Gregor ein paar Tage nicht mit, weil ich bei BAP spielen muss und andersrum. Das sind alles so Entscheidungen. Das hat auch was mit Solidarität zu tun. Und ne, also wem gibt man die Priorität? Noch manchmal pragmatische Entscheidungen, weil der Trompeter da nicht kann, muss ich da bleiben, weil sonst, ne, das sind ganz viele verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen, die Fans auch gar nicht verstehen manchmal, kann man ja gar nicht erklären, warum das so ist. Wenn das nicht wäre, dieser ganze organisatorische Aufwand, wenn man nur Musik machen könnte, das wäre geil. Das ist für mich eigentlich der größte Nervfaktor an dem dieser Art von Musiker sein, dass man diese Termine alle irgendwie koordinieren muss.
Was reizt dich am Touren? Weil du vorhin gesagt hast, das wolltest du ja schon immer machen. Jetzt bist du da und sagst, also hast Spaß, aber es ist natürlich auch anstrengend. Was reizt dich?
Also ich bin definitiv kein Büromensch. Das war schon immer klar für mich, dass man jeden Tag woanders ist, neue Leute kennenlernt und einfach viel auf der Bühne gute Musik machen kann und Leuten und uns selbst, das immer wieder bei diesem Thema, einen schönen Abend bescheren kann. Das gibt mir unglaublich viel und auch das Feedback von den Leuten. Also da habe ich jetzt auch mit Bab und mit Gregor zwei Projekte, wo ich jetzt mal sagen würde, die sind zwar musikalisch sehr unterschiedlich, aber die Leute gehen da sehr beseelt nach Hause, wenn wir einen guten Job gemacht haben. Beim Gregor ist es manchmal ein bisschen romantischer, Balladeska vielleicht veranlagt. Und beim Bab ist es etwas mehr Testosteron oder politischer Inhalt. Aber die Leute kommen ja deswegen und wollen das haben. Das sind also absolute Überzeugungstäter und auch Wiederholungstäter in beiden Fällen. Und das macht natürlich dann Spaß, wenn es eine eingespielte Band ist, wenn alles funktioniert und man auf einem Level musizieren kann und den Leuten das geben kann und man dann runtergeht und sagt, boah, das war ein geiler Gig. Das ist wie ein Jugendspaß, wie ein Kinderspaß. Das wird man hoffentlich nie verlieren, wenn man Musiker ist, dass man Spaß an solchen Situationen hat. Einfach das auf der Bühne stehen und diese Musik den Leuten bereiten, das finde ich mega geil. Das ist super. Das Reisen geht mir mittlerweile ein bisschen auf den Senkel. Da könnte ich dann durchaus manchmal drauf verzichten. Glücklicherweise ist das in vielen Situationen aber mittlerweile auf einem Level, wo das cool ist. Ich reise ganz wenig mit der Bahn, weil das gerade nicht gehen würde. Die Bahn ist so unzuverlässig, das ist wirklich, wir reisen viel in Bussen, so dass man tagsüber Zeit hat. Also man schläft im Bus nachts und ist tagsüber schon in der Stadt, kann die Stadt sehen, wenn man das möchte. Man kann natürlich auch einfach rumliegen und ausschlafen, aber diese Art des Reisens halte ich aus. So im Sprinter auf deutschen Autobahnen tagsüber zu fahren, das mache ich auch noch immer mal wieder. Das ist aber deutlich anstrengender für mich und jeden Tag ein neues Hotel. Darauf kann ich mehr oder weniger gerne verzichten, wenn es möglich ist, sozusagen. Aber das macht mir alles noch sehr viel Spaß, mit den gleichgesinnten Leuten unterwegs zu sein und ja, einfach diesen Moment zu teilen mit der Band und aber auch mit den Fans. Wenn das irgendwann mal nicht mehr so ist, dann ist das nicht mehr mein Job. Wenn dieser Punkt erreicht ist, wo ich merke, jetzt ist das hier Dienst nach Vorschrift, dann geht das nicht mehr für mich. Und ich habe das auch, ich spiele auch mal so Gala-Gigs, wenn mich Bands fragen, ein bisschen Tanzmucke hier zu spielen oder das kommt auch mal wieder vor. Und da habe ich auch Bock drauf, solange man die Ohren offen hat und miteinander musiziert und aufeinander hört. Alles, wenn es nur so runtergespielt ist, Dienst nach Vorschrift, da stehe ich nicht so drauf.
Was machst du denn, wenn du in der Stadt bist? Also bist du eher der Typ Stadt angucken oder Typ, oh, ich lege mich nochmal irgendwo hin?
Ich stehe meistens schon halbwegs zeitig auf. Also ich bleibe nicht bis zum Soundcheck im Bus liegen. Das nicht. Ganz unterschiedlich. Ich versuche, auch wenn man es nicht sieht, immer mal wieder schwimmen zu gehen. Das ist so ein Ding. Einfach ein bisschen aktiv zu sein oder einfach auch nur in die Stadt gehen, Kaffee trinken oder Leute zu treffen, die, wenn man mal Zeit hat, tagsüber. Natürlich gibt es aber auch echt viele andere Dinge, die ich tagsüber machen muss. Ich bin ja nicht nur Musiker, sondern habe so ein paar andere Aktivitäten nebenbei, die tagsüber dann auch mal wieder Zeit in Anspruch nehmen. Oder auch einfach ein paar Töne zu spielen, zu üben. Einfach den Tag so zu nutzen, wie es geht. Also, dass wir so viel Party machen und saufen abends, die Zeiten sind meistens vorbei, sagen wir es mal so. Ein, zwei Tage gibt es dann nochmal, aber eigentlich ist es nicht mehr so rock'n'rollig, wie das schon mal früher war.
Okay. Woher kommt dein Interesse für so viele Instrumenten? War das, also bringt das einfach der Job mit oder ist das so, kommt das auch von dir raus?
Also die Flöte, Klarinette habe ich ja gelernt, Saxophon folgte, natürlich dann die anderen Saxophone irgendwie auch, wobei ich das Altsaxophon sehr gerne vermeide. Einfach weil ich finde den Sound von dem Altsax nicht so spannend, obwohl ich durchaus gerne Altsaxophonisten auch gehört habe. Aber ich liebe es eher, auf dem Tenorsaxophon in der Lage zu spielen. Es klingt dann fragiler und nicht ganz so schreiig, wie das beim Alt vielleicht ist. Sopran spiele ich sehr selten, wird immer mal wieder wird es schon gefragt, mache ich auch immer mal wieder. Muss man sich auch immer sehr, sehr darauf vorbereiten, weil es intonationsmäßig sehr special ist. Aber Tenor, Bari, Sopran mache ich viel. Klarinette war immer schon da. Bassklarinette habe ich irgendwann angefangen, weil ich auch den Sound schon immer toll fand und das auch dann abdecken kann in der einen oder anderen Situation. Flöte kam im Studium dazu. Und die Whistle-Geschichten, High, Low und Alto Whistle, die kamen durch Gregor, weil Gregor so ein paar so irisch-schottische Melodien hat, wo das einfach total Sinn gemacht hat, das anzubieten zusammen mit der Geige. Und dann kauft man sich dann direkt mal so ein paar diatonische Auswahlmöglichkeiten. Ich habe so einen kleinen Koffer immer dabei, wo alles drin ist. Ich kann die spielen, aber es sind halt natürlich Nebeninstrumente. Also ich würde mich jetzt nicht in einem schottischen oder irischen Pub zu den Locals setzen. Und da reicht es noch nicht, aber ich kann das technisch schon ganz gut abdecken. Und bei Bab kam dann die Duduk noch dazu, weil da ein Song war, wo das einfach gut hinpasste. Und ich habe einfach Bock, dann die Dinge auszuprobieren und sie auf ein Level zu bringen, dass ich sie auch einsetzen kann. Das ist natürlich immer so ein bisschen Mut zur Lücke. Man kann nicht auf jedem Instrument hundertprozentig glänzen. Da ist schon das Saxophon das Hauptinstrument nach wie vor, klar.
Aber wenn du so ein neues lernst, fällt dir das leicht?
Ich glaube, Blasinstrumente fallen mir leicht. Vielleicht Blech bin ich mir nicht so sicher, habe ich nicht viel Erfahrung mit. Aber Reed, also Holzblasinstrumente, habe ich, glaube ich, einfach mittlerweile ein natürliches Verständnis für Tonbildung und Luftfluss über Blasen, diese ganzen Techniken. So Schlagzeug, also so, wo man so Füße und Hände gegenläufig koordinieren muss, das ist nicht so meins. Da müsste ich sehr, sehr viel üben. Das hat sich noch gar nicht ergeben. Klavier habe ich ein bisschen gelernt, bin ich aber sehr mäßig, weil ich auf der Gitarre immer besser war. Das heißt, alles, was so harmonisch ist, hole ich mir auf der Gitarre oder schreibe auf der Gitarre. Klavier nutze ich, um mäßige MIDI-Dinge in den Computer einzugeben, aber da würde ich jetzt keinen Song spielen wollen. Und andere Sachen weiß ich jetzt gar nicht. Also wie gesagt, Blech habe ich kaum Erfahrung mit. Streichinstrumente auch eigentlich kaum, obwohl ich sie natürlich verstehe, wie sie funktionieren. Natürlich verstehen ist eine Sache, aber das Gefühl dafür zu haben, da liegen mir Holzblasinstrumente, glaube ich, am meisten. Das hat sich, glaube ich, aber weil ich es am meisten gemacht habe, wahrscheinlich.
Du hast ja auch mit den Verband Pro Musiker gegründet. Du bist ja nicht nur Vorstand, du bist ja auch Mitinitiator, wenn ich das...
Pro Musik.
Pro Musik kam aus Corona-Zeiten, oder? Täusche ich mich?
Genau, wir haben natürlich während Corona, ist ja allen bewusst, dass die Szene so ein bisschen vergessen wurde. Klar, kann man jetzt nicht zwingend allen einen Vorwurf machen. Das hat einfach eine Zeit lang gedauert, bis der Staat da kapiert hat, wer wir sind, was wir machen. Wir meine ich jetzt einfach die freischaffenden Musiker. Denn die Angestellten, Musiker, Orchestermusiker zum Beispiel, die waren ja jetzt in Anführungsstrichen fein raus, weil sie immerhin eine Anstellung hatten und Kurzarbeitergeld bekommen haben und eben die Freischaffenden nicht. Und da gab es, aber wenn man ehrlich ist, diese Problematiken, die gab es natürlich vorher schon, vor Corona. Es war nur bei Corona einfach so die Lupe so von jetzt auf gleich komplett drauf. Und ich hatte da mit einigen Leuten Kontakt und es hat sich einfach so ergeben, dass wir gemerkt haben, wir müssen da was tun, wir müssen irgendwie auf uns aufmerksam machen. Und wir haben dann geschaut, gibt es andere Verbände oder Institutionen bereits, die das tun? Zum Teil gibt es die, das wird jetzt den Rahmen sprengen, aber wir haben vorher schon recherchiert und haben auch Gespräche geführt, aber wir hatten nicht den Eindruck, dass es etwas gibt, was das, was wir, zumindest die Gruppe von Menschen, die da jetzt im Leitungsteam sind und im Gründungsteam sind, was wir vorhaben oder was uns vorschwebt, dass das bereits vertreten wurde. Und dann haben wir eben diese Gründung letztendlich vollzogen. Aber das war, weil wir Zeit dafür hatten während Covid und weil auch der Gedanke, glaube ich, in der Szene einfach da war. Da haben plötzlich alle gemerkt, oh, das ist ja jetzt hier gerade eigentlich vollkommen egal, ob ich Jazzmusiker bin oder freischaffender Klassiker, der immer mal wieder eine Aushilfe hier und da spielt oder Punkmusiker oder Indie oder DJ, egal was ich mache, wenn ich freischaffend Musik tätig bin, sitzen wir im gleichen Boot. Nämlich was Altersvorsorge angeht, was Rente angeht, was Künstlersozialkasse angeht, was diese ganzen Hilfen angeht. Wir waren plötzlich alle gleich sozusagen. Ne? Und das Komische ist natürlich, dass man eigentlich als freischaffender Musiker, Musikerin ja eher Einzelkämpfer ist und so auch so ein bisschen denkt, das, was ich mache, bin ich. Klar habe ich eine Band, gibt es vielleicht eine GbR, aber eigentlich bin ja ich Musiker. Und dass das deswegen vielleicht in normalen Zeiten diese Solidarität nicht so da ist, wie das vielleicht bei Ärzten der Fall ist, die den Marburger Bund haben oder bei der IG Metall oder ne, also Verdi und so weiter. Da denkt man nicht so. Und im Osten denkt man erst recht nicht so. Also in den ehemaligen Ostbundesländern, da will man ja eigentlich weg von so Organisationen, sage ich mal. Ne? Aber es hat eigentlich diese, wenn uns was Positives beschert hat ist diese, in dieser Corona-Zeit, dann ist es eigentlich, glaube ich, dass der Blick auf die Kultur geschärft wurde, bei der Politik auch, muss man tatsächlich sagen, das war also jetzt laut genug in den letzten 2 Jahren, dass jetzt da so ein blöder Krieg gekommen ist und die Haushaltsmittel enger werden, ist natürlich nicht zuträglich, aber wir haben uns jetzt gegründet und viele andere Leute sind aktiv geworden in anderen Bereichen und es gab eine neue Regierung und es ist alles nicht rosig, aber ich glaube, es war notwendig, dass wir das mal gemacht haben. Mal gucken, wie wir uns jetzt da weiterentwickeln.
Du hast das Gefühl, die Politik hat da zumindest mal mehr ein Auge drauf. Woran machst du das fest?
Ja, das ist natürlich ein wahnsinnig schwieriges Thema, aber ich glaube, wir können uns alle daran erinnern, dass Frau Grütters als Kultusstaatsministerin so, wir dachten, das ist doch unsere, wir müssen uns an die wenden. Ne? Und dann war plötzlich klar, nee, überhaupt nicht. Also gar nicht. Frau Grütters war so gar nicht für mich zuständig, weil die nämlich nur für die vom Bund budgetierten Dinge zuständig war, für Museen und Orchester und so weiter und so fort. Aber für mich als Freelancer gab es den Ansprechpartner nicht. Es gab nicht Frau Grütters. Ansprechpartner ist der Wirtschaftsminister und der Arbeitsminister. Und an die komme ich natürlich als Axel Müller Solo-Person nicht ran. Ne? Und dann haben wir eben den Verband gegründet und waren relativ schnell in verschiedenen politischen Talkrunden eingeladen und waren dann auch in den letzten Monaten in Gesprächen mit Hubertus Heil und Claudia Roth eingeladen. Das hat sicherlich einerseits damit zu tun, dass wir uns gegründet haben, dass wir vielleicht in verschiedenen Runden gezeigt haben, dass man mit uns reden kann, dass wir konstruktiv sind und nicht nur den Finger heben und was wollen und aber nicht nachdenken können. Das ist vielleicht eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, dass einfach Hubertus Heil und Claudia Roth auch ein offenes Ohr gezeigt haben und uns zugehört haben und auch wirklich signalisiert haben, dass sie Interesse haben und das auch nicht in Situationen getan haben, wo viel Presse dabei war, also Pressestunt-mäßig, sondern das waren interne Gespräche, die nicht wo es wirklich um Inhalte geht. Und man muss gucken, was da so passiert in den nächsten Jahren. Aber es sind in mancherlei Hinsicht, glaube ich, so ein paar Grundsteine gelegt worden, wo Covid oder diese ganze Phase was verändert hat, positiv was verändert hat. Aber natürlich auch negativ, sehr ganz viel. Wir stehen vor einem riesengroßen Problem. Die ganze Musikbranche steht vor einem riesengroßen Problem, was nur bedingt mit Covid zu tun hat. Die nächsten Monate, das nächste Jahr wird unglaublich schwierig, glaube ich.
Weil?
Also Covid ist uns allen klar. Das hat dazu geführt, dass viele Musiker keine Musiker mehr sind. Viele Bands gibt es nicht mehr, viele Clubs gibt es nicht mehr, Veranstalter sind pleite. Es gibt viele, die durchgehalten haben, die jetzt angefangen haben dieses Jahr, wo wir wieder konnten quasi. Der Sommer war ja das erste Mal so das Gefühl, jetzt fällt alles weg, der Start reguliert nicht mehr, weil die Inzidenzen runtergehen. Also, und trotzdem, großes Problem, die Leute kommen nicht. Ticketverkäufe, ganz großes Problem. Also selbst man darf wieder, man muss leider davon ausgehen, dass es wahrscheinlich jetzt im Winter wieder irgendwie enger werden wird. Ich hoffe es zwar nicht, aber kann gut sein, dass nochmal Masken kommen werden oder vielleicht sogar auch Einlassungsbeschränkungen, Zuschauerbeschränkungen. Who knows, das wissen wir noch nicht. Aber selbst wenn das nicht käme, werden gerade so viele Konzerte abgesagt, weil zu wenig Vorverkauf stattfindet. Das kann man jetzt nur, da gibt es auch mittlerweile Umfragen dazu, aber man kann das nur erahnen, woran das liegt. Wenige Punkte möchte ich nennen. Das eine ist einfach, die Leute haben Tickets gekauft, die Sachen wurden abgesagt, die hängen noch am Kühlschrank, dann verlieren sie ihre Bearbeitungsgebühr bei den Ticketportalen. Das ärgert einen wie Sau, vollkommen verständlich. Dann sagen die Leute natürlich, da habe ich keinen Bock drauf, dann warte ich doch lieber bis zum Tag selbst und kaufe mir in der Abendkasse eine Karte. Das hilft aber der Branche leider nicht, ganz blöd, weil man braucht den Vorverkauf, um planen zu können. Das Zweite ist natürlich jetzt durch den Krieg und durch die Energiekrise und die Europasituation hat man Angst um die Finanzen jetzt im Winter. Ist ja historisch, dass die Deutschen mal Angst um ihr Geld und um ihre Gas- und Stromvorräte haben. Das gab es ja seit Jahren, seit Jahrzehnten nicht in dieser Form, wie es jetzt in vielen Köpfen ist. Da möchte man natürlich auch nicht mehr als nicht viel Geld für Kultur oder für Luxus ausgeben sozusagen. Man will die Kohle beisammenhalten. Überhaupt die Angst, sich anzustecken, haben sicherlich noch viele, vielleicht nicht die ganz Jungen, aber viele Leute haben das. Das ist das eine Thema, da kann auch der Staat nur bedingt helfen, das ist in den Köpfen der Leute. Und das zweite riesengroße Problem ist einfach die Art und Weise, wie man noch Geld verdienen kann mit Musik, weil das lange Zeit so war, dass Musik produziert wurde und verkauft wurde, physisch, also CDs und davor LPs, also Platten, Vinyl, Kassetten. Das ist so weit runtergegangen, dass damit kein Geld mehr verdient wird. Was sehr stark gekommen ist, ist das digitale Musik verkaufen oder streamen. Und da haben wir einen großen Fehler gemacht, weil wir nämlich am Anfang gedacht haben, das ist doch super, Internet ist doch geil, Streaming ist doch geil, Spotify, Instagram, iTunes ist doch geil. Mittlerweile ist ja nicht mehr iTunes, mittlerweile wird es nur noch gestreamt. Und das, was hier rankommt, ankommt bei denjenigen, die Musik kreieren, ist so wenig, dass man davon nicht leben kann. Das heißt, wo kann man noch Geld verdienen? Beim Konzert selbst. Und wenn da keine Leute kommen, weil es gerade durch Covid so ist, wie es ist, und weil man vielleicht lieber Netflix guckt, weil man sich da nicht anstickt und weil man ja alles im Internet auch nachschauen kann, obwohl ich ja der Meinung bin, dass ein Live-Konzert nie verloren gehen wird, weil das ein Moment ist, den man nicht erleben kann online, egal was für ein Konzert das ist. Trotzdem ist es halt nun mal gerade so, dass an verschiedenen Stellen die Einnahmequellen massiv quasi unter Beschuss sind. Das heißt, man kann jetzt eigentlich nicht mehr so viel Geld verdienen, wie man das früher konnte. Und klar, unterrichten geht nach wie vor, da gehen auch viele hin. Das haben auch viele unserer Pro-Musik-Mitglieder wohl in den letzten Monaten gemacht. Die sind vermehrt jetzt wieder in irgendwelche Unterrichtssituationen gegangen. Aber ich sehe da wirklich ein großes Problem auf uns zukommen, weil man einfach nicht absehen kann, wann das wieder vielleicht überhaupt so wird, wie das noch vor Covid war, was die Besucherzahlen angeht. Und definitiv ist es so, dass sich im Streaming-Bereich, im Musikkonsum etwas ändern muss. Weil es ist nicht nur so, dass die Kohle uns als Kreierenden flöten geht, sondern auch die Wertigkeit, die Relevanz der Musik nimmt ganz stark ab, weil das nur so ein digitaler Schnipsel auf deinem Phone ist und du ja gar nicht mehr weißt, wie das Cover aussieht, wer hat da mitgeschrieben, wie ist der Dirigent, wer ist der Produzent, alles Dinge, die weiß man nicht mehr. Das ist einfach wie ein Kaugummi, was man kurz kaut und wieder ausspuckt, im Gegensatz zu diesem schönen nostalgischen Bild meiner ersten LP, die ich zu Hause 20.000 Mal gehört habe und durchgeblättert habe. Natürlich sind die Zeiten vorbei, man kann doch nicht alles immer sagen, es war früher besser. Aber die Summe aus diesen Problematiken sorgt einfach dafür, dass es nicht sehr attraktiv ist, gerade Freelancer im Musikbereich zu sein.
Streamst du selber?
Nein. Beziehungsweise, ist wahrscheinlich falsch, ich nutze kein iTunes mehr, kein Spotify, ich habe keinen Streamingdienst, weil es mir keinen Spaß macht. Ich mache es einerseits aus politischen Gründen, weil ich es scheiße finde, Punkt. Andererseits macht es mir auch keinen Spaß. Ich nutze schon YouTube, auch aus musikalischen Gründen, um Dinge zu suchen, um Dinge auch, wenn ich Gigs habe, auf die ich mich vorbereiten muss, wenn da Musik ist, das nutze ich. Und ich höre auch Musik über YouTube oder gucke mir auch Dinge auf YouTube an, aber ganz bewusst. Und auch ganz bewusst mit dem optischen, visuellen Eindruck, weil da dann auch dieser Aspekt des Videos dazukommt, wenn er denn künstlerisch ist oder wenn es einfach ein Live-Gig ist, der mich interessiert und mich inspiriert. Wenn ich Musik höre, was leider sehr, sehr wenig ist aus Zeitgründen, dann ist es im Auto oder ich höre viele Hörspiele, andere Dinge, oder ich versuche natürlich dann in Ruhe Musik zu hören. Ich ziehe gerade um. Ein Plan ist auf jeden Fall auch dort an der Ecke einzurichten, wo ich aktiv Musik höre und wenn das nur kurze Zeit ist, aber dieses nebenbei über schlechte Kopfhörer, das versuche ich zu vermeiden.
Du hast gesagt, iTunes und so macht dir keinen Spaß. Was meinst du damit?
Ja, weil ich einfach, weil mir da einfach ein Aspekt einfach fehlt. Also die CD war schon nicht mehr so cool für mich, wie es eine LP war. Ein Stück Plastik war schon nicht mehr so geil wie ein großes Stück Papier mit einem Vinyl-Ding drin. Aber ich konnte da zumindest drin blättern und habe verstanden, das ist ein Album. Das hat sich der Künstler oder die Künstlerin oder die Band oder das Projekt dabei gedacht. Und so einzelne Songs, klar, cool, finde ich auch super. Aber ich weiß einfach nicht, wie der Song heißt teilweise. Ich weiß nicht, von welchem Album der ist. Wenn es überhaupt noch ein Album gibt. Heutzutage ist es ja eine ganz klare Tendenz, dass es eben gar keine Alben auch mehr gibt. Das reizt mich nicht so sehr. Also ich nutze, glaube ich, am meisten YouTube und gucke mir da Dinge an. Und es hat aber in den meisten Fällen natürlich da was mit dem Video zu tun. Ich gucke mir auch nie diese MP3-Videos auf YouTube an von irgendwelchen Plattenfilmen, wo nur das Cover drauf ist. Das gucke ich mir nie an, selbst wenn ich den Song hören will. Ich suche dann eher eine Live-Version von einem Song oder so. Es sei denn, es geht jetzt konkret um die Produktion, um da irgendwie zu checken, ne, wie klingen die Bläser oder wie klingt der Mix und so. Aber das sollte man eigentlich auch nicht auf YouTube tun.
Ja. Wobei ich Letzteres noch nie verstanden habe, warum es das auf YouTube gibt, wenn ich ehrlich bin. Also dieses Plattencover und
wegen YouTube Music. Wenn du Musik released, digital, gibt es ja dann für dich die Plattenfirmen oder die Aggregatoren, so Recordjet, solche Situationen, wo du die Musik raushauen kannst. Und dann kannst du ja angeben, ich hätte das gern auf Spotify, Amazon, bla bla bla. Und auch bei YouTube Music. Und wenn du bei YouTube Music bist, dann landet das bei YouTube. Und dann siehst du auch, das hat nicht der Künstler selbst released, sondern die Plattenfirma.
Ja. Aber wer macht das dann? Also wenn ich schon auf YouTube bin, dann kann ich mir ja auch was mit Bild, also wirklich Bild angucken.
Ja, klar. Es ist eine Müllhalde mehr, die dadurch entsteht sozusagen. Ich finde es auch nicht cool.
Wie glaubst du, könnte man das in den Griff kriegen? Weil ich bin ja Lehrer am Gymnasium und ich mache immer mal wieder, dies habe ich noch nicht gemacht, aber so mit 8-9 Klässlern so ein kleines Rollenspiel, wo es dann auch um den Musiker, also verschiedene Musikerberufe geht und auch mal, dass die verstehen, was so ein freischaffender Musiker eigentlich an Einnahmenquellen hat. Und dann kommt natürlich auch automatisch Spotify und so zur Sprache und dann erschrecken die erstmal, wenn die sehen, was da unterm Strich pro Klick rauskommt, nämlich nix. Eigentlich so. Und aber, also die sind dann alle entsetzt und dann wird viel diskutiert, aber wenn man dann letztendlich fragt, ändert das jetzt was an deinem Hörverhalten, kommt zumindest die ehrliche Antwort meistens nämlich nein.
Ja. Wundert mich nicht.
Ja, aber wie will man das in den Griff kriegen?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Da wird seit mittlerweile 2-3 Jahren intensivst drüber diskutiert. Es gibt Studien, auch mit ProMusik haben wir eine Studie am Laufen gerade zu diesem Thema. Ganz verschiedene Situationen. Man könnte das politisch angehen, dass die Politik sagt, so geht es nicht. Man könnte es innerhalb der Musikbranche angehen, dass sich also, sagen wir mal, die Plattenfirmen mit den Künstlern und den Streaming-Plattformen unterhalten müssen, um einfach zu sagen, ey Leute, die Musik geht kaputt, die Kultur geht kaputt. Natürlich sind da finanzielle Interessen dabei, die große Firmen gegen unorganisierte Künstler, big problem, David Goliath. Man könnte natürlich darauf hoffen, was aber auch utopisch ist, dass sich eben die User anders verhalten. Aber das ist ein bisschen wie Umweltschutz. Es machen nur sehr, sehr wenige. Ich glaube, da entwickeln sich neue Strukturen. Es wird auch alternative Abrechnungsmethoden geben, die vielleicht ein bisschen was verändern. Die ganze Szene ist in einem extrem starken Umbruch gerade. Und man muss, glaube ich, davon ausgehen, dass einige Künstler nicht mehr Künstler sein werden, leider. Das ist, begrüße ich nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Es gibt trotzdem nebenbei auch immer die Möglichkeit, so direkte Fanbindung zu halten und auf anderem Wege die Künstler zu adressieren. Ich halte auf jeden Fall aktuell den Weg, Musik zu releasen und darauf zu vertrauen, dass das über die Streaming-Plattformen plötzlich internationalen Erfolg bringt, der ist total utopisch geworden. Das passiert in den seltensten Fällen und leider muss man sich, gerade wenn man mit Major Labels arbeitet, auch sehr stark dem algorithmischen Denken, sage ich jetzt mal, unterwerfen und plötzlich seine Musik oder seinen Musikmix so anpassen, dass der in irgendwelchen Playlists stattfindet, damit er dann gehört wird. Da beeinflusst der Markt die Kunst und das ist falsch rum. Das ist meiner Meinung nach einfach vollkommen falsch rum gedacht. Das sollte man nicht tun. Man muss dann leider anerkennen, dass das vielleicht nicht mehr der richtige Weg ist, Musik zu vertreiben. Aber natürlich, die Plattenfirmen sind, die wollen überleben, die wollen auch Gas geben. Die wollen mittlerweile auch bei jungen Künstlern plötzlich Geld von den Ticketeinnahmen haben. Die wollen teilweise auch Geld beim Merchandise-Verkauf haben. So weit geht's schon. Das ist ganz schön krass. Da muss man als Künstler ganz stark aufpassen und sagen, no, geht nicht. Da habt ihr nichts mit am Hut. Da kriegt die Booking-Agentur oder der Manager, der kriegt Kohle, weil der das Ding organisiert hat. Aber wenn die Plattenfirma das nicht organisiert hat, sollte die auch keinen Cent dafür bekommen. Und so weiter und so fort. Und überhaupt das Thema, dass bei Streaming immer noch Verpackungspauschalen in vielen Plattenverträgen abgerechnet werden, obwohl man einen digitalen Stream natürlich nicht verpacken kann. Da ist kein Cellophan und kein Digipack und sonst irgendwas drumherum. Alles sehr tricky. Wir haben es leider verpasst. Wir haben zu früh gesagt, ja, das ist schon alles cool mit dem Streamen und mit dem MP3-Verkauf. Wir haben das als Szene nicht gerafft, wie schnell plötzlich der Verkauf von Produkten weg ist und es nur noch digital ist. Und jetzt stehen wir da und haben die 9,99 € und haben die Verteilungssituation, wie sie ist. Das ist natürlich nichts. Ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig.
Also ich bin da auf deiner Seite und sage auch, mir fehlt das Drumherum, also das in der Hand halten, so ein Plattencover mal angucken, weil ich finde solche Booklets, die auch noch durchdacht sind und nicht nur einfach so ein Vierseiter, wo du einfach Bild denkst, sondern wirklich durchdacht ist, das fand ich schon immer schön. Und auch mal zu wissen, wer hat den Song geschrieben, das findet man ja so gar nicht mehr raus. Irgendwie. Also, bin ich wahrscheinlich auch noch sehr oldschool anscheinend. Aber ich finde das auch noch wichtig. Ich finde das um irgendwie auch eine bessere Bindung zur Band oder zur Musik zu kriegen.
Wir sind natürlich jetzt aber auch, ich weiß nicht, wie alt du bist, wir sind wahrscheinlich relativ ähnlich alt. Die jungen Leute, die damit jetzt groß geworden sind, es gar nicht mehr anders kennen, ja, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Ja. Ne? Also wir blicken jetzt so da zurück auf eine bessere Zeit, aber es gibt mittlerweile YouTuber, das sind die neuen Stars, und Gamer sind die neuen Stars und Musik ist immer noch wichtig natürlich, aber die Zeit hat sich auf jeden Fall geändert. Das ist extrem spannend. Ich glaube, wir sind in einem starken Umschwung und jetzt muss man irgendwie das Ganze kreativ nutzen und sinnvoll nutzen, was eigentlich ist es eine Art Neustart jetzt nach Covid, also hoffentlich bald nach Covid, aber das kommt alles gerade zeitgleich, extrem spannend. Mal gucken, was passiert.
Du hast ja die Situation so ein bisschen beschrieben, hast gesagt, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich noch schwerer. Hast du Angst davor?
Nee, ich habe keine Angst. Vor Covid gab es immer mal wieder Zeiten, wo man so überlegt, reicht das jetzt dieses Jahr? Oder für nächstes Jahr habe ich noch nichts. Wann kommen denn die nächsten Touren rein, die nächsten Angebote so? Ich meine, irgendwann habe ich damit aufgehört, weil es, wenn ich mir die letzten Jahre angucke, es hat immer bei mir super geklappt. Und auch während Covid habe ich glücklicherweise Musik machen können, was auch sehr an beispielsweise Gregor Meil und seinem Team lag, dass die einfach gesagt haben, wir gehen auf Tour und teilen einfach die Kohle so ungefähr, ohne da jetzt zu sehr im Detail zu sein. Aber Solidarität seitens des Bandchefs sozusagen war mega, super cool. Und natürlich auch ein Fernsehjob. Fernsehen geht in vielen Fällen dann trotzdem bei Covid. Also ich bin da etwas glücklich, in einer glücklichen Lage, dass ich einige Projekte habe, die weiterlaufen konnten. Umso mehr habe ich mir da auf die Fahne geschrieben, auch mich bei ProMusik zu engagieren, um vielleicht anderen Leuten in irgendeiner Art und Weise zu helfen, bei denen es überhaupt nicht der Fall war. Weil ich weiß, bei ganz vielen war eigentlich ab Day One sozusagen klar, okay, da gibt es jetzt gar keine Einnahmen mehr, alles wird abgesagt, Lockdown, spätestens einen Monat nach dem Lockdown war so echt existenzielle Angst da. Bei mir war das nicht der Fall. Ich habe mich, sagen wir mal so, ich habe mich beschäftigt und abgelenkt und habe andere Dinge gemacht in der Zeit, die jetzt glücklicherweise auch ein bisschen Geld bringen, aber es wird irgendwie immer weitergehen und solange ich Spaß daran habe, Musik zu machen, versuche ich das auch weiterzumachen. Wenn das irgendwann unhaltbar wird oder wenn einfach die Gagen sich so entwickeln, dass es einfach gar nicht mehr geht, dann mag ich es auch nicht mehr. Dann werde ich irgendwas anderes tun. Also jetzt Sellout zu betreiben, das werde ich nicht machen können. Das im Gegenteil, wir sind ja in einer Inflationssituation, da muss man sich eigentlich darum bemühen, dass es für die Musiker mehr Geld gibt, als es vielleicht das vorher der Fall war.
Wie viele Mitglieder habt ihr eigentlich jetzt schon in dem Verband?
Wir sind so bei 500 ungefähr, nach einem Jahr ungefähr, nach etwas mehr als einem Jahr. Viele Leute sagen, es ist super in der Zeit, andere Verbände finden es super. Wir wollen natürlich mehr Mitglieder werden und mehr Leute haben und arbeiten daran. Mal schauen.
Du hast gesagt, du hast dich ein bisschen abgelenkt in der Corona-Zeit. Resultiert da auch dann der Flip-Hat daraus?
Ja, genau. Das habe ich gemeint. Ja, genau. Das war eine Covid-Geburt sozusagen.
Kannst du kurz erklären für die Leute, die jetzt überhaupt nicht wissen, was der Sache ist, was das ist und woher das kam?
Also der Flip-Hat ist ein Mundstück für Querflöte. Querflöte kennt man ja, wenn man sie sieht. Das ist einfach diese silberne, quer gespielte Flöte, wo man ein Loch in einem Mundstück hat und man hält die halt seitlich vom Körper. Und die klingt so, wie sie klingt, super geil, tolles Instrument, sehr flexibel, klassisch und Pop, Jazz, Latin, kann man alles mitmachen. Aber sie hat eben einen Ansatz durch dieses Rohr mit dem Loch drin, der relativ komplex ist zu spielen. Und diese Haltung ist eben auch relativ komplex, nicht sonderlich ergonomisch. Und gleichzeitig hat sie aber von den Griffen ein ähnliches Griffbild wie eine Klarinette oder ein Saxophon. Das heißt, man kann eigentlich viele von den Griffen schon spielen, hat aber, wenn man jetzt Holzbläser, also Reed Player, also Saxophonist oder Klarinettist ist, einfach das Problem, dass man vielleicht den Ansatz nicht hat, obwohl man das Instrument eigentlich spielen könnte. Ich habe das gelernt im Studium, ich habe Querflöte gelernt als Nebeninstrument, kann sie spielen, bin jetzt nicht ein mega geiler klassischer Flötist, aber ich komme über die Runden, sage ich mal, also für meine Ansatzbereiche ist es gut. Aber der Flip-Hat, den ich jetzt quasi entworfen habe, designt habe und vermarkte gerade, ist quasi, kann man sich so vorstellen, wie eine Art Blockflötenmundstück, was auf einem gebogenen Rohr sitzt, was man auf die Querflöte draufsteckt. Das heißt, eine Blockflöte können sich ja viele Leute vorstellen, da kriegt man relativ schnell einen Ton raus. Ob der dann schön klingt, ist eine andere Frage, aber man kriegt zumindest mal die Tonbildung hin. Und ich habe das gleiche Prinzip für diesen Flip-Hat verwendet, mich aber so ein bisschen auch an Irish Whistles orientiert, die ja genauso funktionieren wie eine Blockflöte, nur eine andere Kammer haben, etwas größeres Mundstück, mehr Luft benötigen. Die Idee war, dass man einen anderen Sound auf der Querflöte hat und gleichzeitig auch einen schnelleren Approach zur Querflöte findet. Er soll aber nicht eine klassische Querflöte imitieren, sondern er ist ein ganz anderes Instrument eigentlich. Es klingt ganz anders. Und man spielt es dann vor dem Körper. Das ist der große Unterschied. Es ist also keine Querflöte mehr, sondern eine Vertikalflöte, wenn man so will. Aber das Schöne an der Querflöte ist natürlich, dass der Korpus chromatisch ist, komplett. Also man kann Halbtöne spielen. Die meisten Flöten, die es sonst gibt, so peruanische Flöten oder indische Flöten oder so, all diese ganzen Holzdinge, die sind häufig diatonisch, das heißt in bestimmten Tonarten gestimmt. Und man kann nicht jeden Ton spielen und braucht deswegen für verschiedene Musikrichtungen oder Musikstücke andere Flöten. Und diese Kombination jetzt mit dem herkömmlichen Flötenkorpus, der chromatisch ist, und dem Flip-Hat ist so noch nicht da gewesen, da gibt es kaum Konkurrenz. Ist es aber nicht meine Idee. Viele Leute hatten vorher die Idee, das sowas mal zu machen. Aber so richtig auf dem Markt gibt es eigentlich nichts, was so funktioniert. Und das ist während Covid auf dem 3D-Drucker entstanden, nach vielen hundert Prototypen. Und dann dachte ich, ich mache das für so ein paar Nerds wie mich. Und dann kamen ziemlich viele Bestellungen per E-Mail rein und dann habe ich das mal kurz alles wieder gelöscht, was da online war und habe Patentrecht gemacht und habe eine Firma gegründet und produziere die Dinger jetzt und sie sind jetzt bei Thomann und bei Sweetwater in den USA käuflich erhältlich. Und noch ist es eine One-Man-Show, beziehungsweise ich habe noch einen Vertriebler in den USA mittlerweile, der sich darum kümmert. Aber es kann gut sein, dass da vielleicht nochmal eine weitere Person demnächst benötigt wird, um diese Firma neben dem Musizieren weiterlaufen lassen zu können.
Das heißt, du spielst dann auch beim Auftritt rein soundtechnisch die klassische Querflöte gar nicht?
Doch auch. Ja. Ich switche. Also der Flipped hat Vorteile und der klassische Querflötenkopf hat Vorteile. Also wenn ich zum Beispiel klassischen Sound brauche, dann nehme ich natürlich die klassische Querflöte. Und die hat auch bestimmte Vorteile. Sie ist, man kann in hohen Lagen leiser spielen, als es mit so einem physikalisch mit einem blockflötenartigen Mundstück möglich ist. Sie klingt ganz anders. Der Flipped klingt luftiger, wärmer, holziger, nicht so zentriert. Und die Querflöte hat viel mehr Obertöne. Ich switche im Studio oder live, je nachdem, was das Stück gerade braucht. Aber so für Saxophonisten liegt der Flipped vom Spielgefühl etwas näher. Also das ist so, gerade wenn man mit In-Ear-Kopfhörern spielt, viel mit Mikrofon spielt, ist der Wechsel vom Saxophon oder von der Klarinette auf den Flipped einfacher, wenn man kein Flötist ist, so gesagt. Ich glaube, für klassische Flötisten, die sehen das eher als Spielzeug, wobei es einige Profi-Flöter gibt, die sagen, geil, jetzt habe ich einen ganz anderen Sound auf der Flöte, wie ich ihn sonst nie haben kann. Und wenn man jahrelang Querflöte gespielt hat, muss man sich auch erstmal ein bisschen umgewöhnen. Also es ist kein Spielzeug, im Gegenteil. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, aber auch für Jugendliche oder Beginner, vielleicht auch mit Zahnspangen, ist auch so ein Thema. Wenn ein Jugendlicher eine Zahnspange bekommt, dann ist es manchmal mit Flötenansatz ein bisschen frustrierend. Das geht dann beim Flipped etwas leichter. Also es gibt so ein paar Einsatzgebiete, aber er revolutioniert die Flöte nicht und ich will auf gar keinen Fall der ganzen klassischen Flötenwelt da jetzt sagen, dass es besser ist. Das ist ein ganz anderer Sound, ein ganz anderes. Eigentlich ist es ein anderes Instrument und muss auch anders gespielt werden. Man muss es einfach ausprobieren, dann kann man sich ein Bild von der Sache machen.
Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass das jetzt noch ein bisschen größer wird, dass du vielleicht sogar wirklich noch jemanden brauchst, weil das spricht ja dann für dein Produkt.
Danke dir.
Wenn man das so alles hört, du spielst viel, du engagierst dich, du gründest Verbände, du entwickelst Instrumente. Warst du schon immer so ein Machertyp?
Ich glaube ja. Ja, das hat sich jetzt eigentlich so durchgezogen. Ich habe die erste Band gegründet, da mit organisiert. Ich bin zum Studium, habe dann hier direkt Bands organisiert, eine Booking-Agentur gehabt und bin immer mal wieder in der Situation in die Organisatorenrolle gekommen. Vielleicht auch, weil andere Leute das nicht machen wollten. Und ich dann gedacht, dann mach ich es lieber selber. Ja, das war, glaube ich, schon immer so. Ich genieße es natürlich auch jetzt in anderen Situationen, wenn das organisiert wird und ich dabei sein kann und das alles super läuft. Aber ich merke immer, wenn Dinge nicht richtig laufen oder zumindest so laufen, wie ich es mir nicht vorstelle oder ich es gerne anders hätte, dass ich dann gerne bereit bin, ein bisschen konstruktiv, kritisch mitzuhelfen oder zu organisieren, dass es vielleicht anders funktioniert. Ja, das war, glaube ich, schon immer so.
Was bringt die Zukunft? Also was steht jetzt so die nächste Zeit bei dir an?
Wir gehen mit Bab und Gregor Meile auf Tour bis in den frühen Dezember rein. Dann gibt es ein paar Live-Termine mit Sing meinen Song. Da haben wir bisher nur ein, zwei Konzerte gespielt öffentlich und jetzt gibt es so eine kleine Tour mit Sing meinen Song. Dann geht es im Januar mit der neuen Staffel von Sing meinen Song schon weiter. Die produzieren wir immer. Es geht ein bisschen in März rein ungefähr. Und zwischenzeitlich habe ich sehr viel mit Promusik zu tun und kümmere mich um die Vermarktung vom Flipped. Und ich bin gerade umgezogen. Da gibt es auch sehr viele Wände noch zu streichen und so weiter. Also es wird bis März nicht langweilig. Danach schauen wir mal, was nächstes Jahr so bringt. Wie gesagt, aber das ist von der Zeit immer so, dass sich Anfang des Jahres die Termine fürs nächste Jahr ergeben, so ungefähr. Da gibt es schon Tourpläne von verschiedenen Projekten, aber das wird spannend, was da so passiert im nächsten Jahr. Aber da freue ich mich eigentlich drauf. Die nächsten Monate sind erstmal safe, in Anführungsstrichen. Und ja, nächstes Jahr mal schauen, was da im Sommer und im Winter so stattfindet.
Wir kommen langsam Richtung Schluss. Ich mache am Schluss immer so eine kleine Schnellfragerunde.
Wow, okay.
Da wären wir jetzt.
Wow.
Saxophon oder Gitarre?
Saxophon.
Pop oder Jazz?
Pop.
Was willst du mal gewesen sein?
Ach so, ich muss kurz eine Trickfrage.
Mhm.
Ein glücklicher Mensch.
Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Facebook-Marketing.
Ist das noch relevant?
Ja, beziehungsweise Meta-Marketing. Ist das eine Kurzfrage?
Nein, aber das interessiert mich gerade, weil ich dachte, Facebook stirbt so langsam.
Ja, man weiß ja, dass da hauptsächlich alte Menschen unterwegs sind.
Ja,
nein,
so.
Aber Facebook und Instagram hängen ja zusammen. Vor TikTok weigere ich mich noch. Vielleicht muss,
verständlich.
Vielleicht muss das irgendwann auch nochmal kommen, aber momentan, ich habe es 2 Tage ausprobiert und habe es nicht aushalten können. Ich habe es wieder gelöscht, ich bin durchgedreht.
Ja, ich verstehe das auch nicht, das Medium. Ich lasse mir das regelmäßig von Schülern erklären und eigentlich gibt es keine Erklärung. Also das, was die mir erklären, denke ich mir, braucht kein Mensch.
Ja, Zeitfresser, sinnloser Unterhaltungszeitfresser. Davon habe ich leider genug, das brauche ich nicht unbedingt. Aber die Frage ist natürlich, wie erreicht man die Menschen, die man erreichen will? Gerade auch, wenn man neue Releases hat, neue CDs, neue Musik, neue Ankündigungen. Wie erreicht man sie? Und jetzt im Zuge der Flipper-Situation, da muss ich mich ganz konkret mit Werbung einfach beschäftigen. Und da ist einfach, soziale Medien sind da ein Thema. Und da lerne ich gerade, wie man sowas macht. Überlege die ganze Zeit, ob ich nicht jemanden buche, der es für mich macht, weil es mir eigentlich keinen Spaß macht.
Okay. Deine schlechteste Angewohnheit?
Abends zu essen. Spätabends zu essen.
Was gibt's da so?
Da, keine Ahnung, kommt drauf an. Das ist einfach so eine Belohnung, wenn der Tag lang war und nach dem Konzert und so weiter. Aber es macht natürlich Sinn, ein paar Stunden nichts gegessen zu haben, damit man auch gut schlafen kann. Das ist vielleicht, ich habe viele andere Dinge abgelegt, die ungesund waren, aber das, da muss ich noch ran.
Ja, wenn du da mal einen Dreck gefunden hast, kannst du mir gerne mal sagen. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal geschaut oder gelesen haben? Muss auch nichts mit Musik zu tun haben.
Ah, okay. Puh, da gibt es natürlich wahnsinnig viele. Weil du jetzt sagst, Buch und Film, Patrick Süskind, Das Parfüm.
Mhm.
Ganz spannend, weil ich das Buch natürlich unglaublich finde. Das hat auch viel mit Musik zu tun, nämlich diese Kraft der Fantasie, Vorstellungskraft, einen Sinn wie den Geruchssinn zu erklären in einem Buch, Wahnsinn, und das alles zu erspüren. Und der Film ist wider Erwarten auch sehr gut, was ja noch viel schwieriger ist, so ein sehr viel umschriebenes Buch dann filmisch umzusetzen. Diese Kombi aus Film und Buch finde ich in dem Fall tatsächlich sehr spannend.
Okay. Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal angehört haben?
Wow.
Ich weiß, das ist immer die schwerste Frage.
Da sage ich jetzt eine Sache, weil ich es schon ein paar Mal erzählt habe, weil ich es total verblüffend fand. Ich habe viel Stan Getz gehört. Stan Getz, Saxophonist, ja, den kennt man am ehesten von Girl from Ipanema und solchen Dingen, dieser Finale, diese ganze Bossa-Geschichte. Wie viele andere amerikanische Jazzmusiker hat er auch eine Zeit lang in Kopenhagen gastiert, so Artist in Resident mäßig in Europa, wie das viele gemacht haben. Und da gibt es eine Platte, Stan Getz live at Café Montmartre in Kopenhagen. Und da spielt er mit Kenny Barron am Klavier, mit dem hat er viel gespielt, und mit, ich müsste jetzt lügen, Nils Henning, Austin Petersen am Kontrabass und mit dem Schlagzeug, ich weiß nicht genau. Und es ist einfach so eine Balladen, ein Balladenabend. Und die spielen da Songs, das ist unglaublich, wie schön diese Musik ist. Also wie ausgecheckt und wie schön das alles klingt. Und der Stan Getz spielt unfassbare Dinge. Und gleichzeitig drückt Kenny Barron unfassbar passende Voicings. Ich habe das im Studium gehört und gesagt, das gibt's ja gar nicht. Das ist so eine Go-To-Balladen-Saxophonplatte. Und habe die jahrelang gehört, fand sie unglaublich schön. Bisschen cheesy, aber trotzdem schön. Um dann irgendwann mal zu hören, The Last Concert of Stan Getz in München, kurz bevor er gestorben ist, wo er Jahre später auch in dieser Besetzung ein paar Songs spielt und die spielen Ton für Ton das gleiche Konzert. Jedes Solo ist identisch, fast identisch. Und da bin ich vom Glauben abgefallen, weil ich dachte, das ist doch in dem Moment passiert. Die haben noch improvisiert, die haben noch solistisch gespielt, aber nein. Entweder fanden sie es so toll, dass sie es transkribiert haben, genauso nachgespielt haben oder nicht, aber diese Magie der damaligen Platte, Café Montmartre, Stan Getz, finde ich Wahnsinn. Tolles Album.
Okay. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche an die Musikszene oder an die Bläserszene?
Meine privaten Wünsche, musikalisch gesehen, meinst du, oder?
Oder für dich. Das ist...
Ja, privat habe ich gerade schon gesagt, ich will glücklich sein. Ich bin auf einem guten Weg dahin, glaube ich. Aber das muss man sich auch immer bewahren und erarbeiten und dranbleiben. Das hat auch mit Musik zu tun, aber nicht nur. Das vergisst man ja manchmal als Musiker. Das heißt, eine Live-Music-Balance zu finden, das ist mein Hauptziel. Und an die Bläser wünsche ich mir eigentlich nur, dass wir so lebendig weitermachen, wie wir das in den letzten Jahren tun. Ich glaube, da gibt es nämlich einen schönen Austausch. Da gibt es sehr viel, was auch in sozialen Medien stattfindet. Schöne Festivals, die entstanden sind, genreübergreifend häufig. Ich habe so den Eindruck, dass die Scheuklappen gar nicht mehr so da sind, wie sie vielleicht früher mal da waren. Und ich weiß nicht, ob sie mal da waren, aber ich habe den Eindruck, dass wir eigentlich sehr offen sind. Es gibt Egerländer-Mucke, es gibt Jazz-Mucke, es gibt Hip-Hop-Brass, es gibt klassische Blechbläser-Geschichten. Alles mega geil. Und ich habe so den Eindruck, dass wir alle miteinander gut können. Und das soll auch so bleiben, dass man gar nicht so denkt, der macht Jazz oder oh, der macht Egerländer und sonst, sondern einfach, hey, wir machen einfach alle geile Musik und es geht doch darum, Musikant zu sein. Das kann man, glaube ich, auf einem Blasinstrument ganz gut alles ausleben. Das finde ich toll, wenn es so bleibt und sich noch weiter so entwickelt.
Das sind schöne Worte zum Schluss. Lieber Axel, vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Wir haben jetzt fast 1,5 Stunden gequatscht.
Ja, gerne, klar. Danke für die Einladung. Schön zu quatschen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht.
Nein, um Gottes Willen. Nein, ich fand es total spannend. Also wir sind durch mit dem offiziellen Teil. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt.
Ja, absolut. Ich finde es total cool. Also ich finde es toll, wie du offensichtlich die Fragen nicht alle vorformuliert hast, sondern so ein bisschen...
Also doch schon, aber ich höre, glaube ich, auch zu. Also ich versuche es zu.
Ja, also es fühlt sich wie ein logischer Fluss an. Du reagierst und... Klar gibt es nochmal den Wechsel, ganz, ganz logisch und so weiter, aber das habe ich schon ganz anders erlebt.
Das war Axel Müller. Natürlich freut es mich, wenn am Ende des Gesprächs der Gast so liebe Worte zu mir sagt und sagt, dass er gar nicht mehr das Gefühl hatte während des Gesprächs, dass er interviewt wird, sondern dass wir uns einfach unterhalten. Und das ist mein großes Ziel. Und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gehabt und ihr hattet auch das Gefühl, einfach beim netten Gespräch zuzuhören und nicht bei einem statischen Interview. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann schreibt mir gern Feedback. Was habt ihr mitgenommen? Ich finde die Ansichten von Axel total spannend, auch mit der Homepage. Und da hat er natürlich recht. Viele Künstler, auch ich früher, als ich noch mehr gespielt habe, habe jeden Termin auf die Homepage geschrieben, um natürlich auch irgendwie eine Wirkung zu erzeugen mit, man ist viel unterwegs, aber tatsächlich, man wird dann auch weniger angerufen, weil derjenige denkt, ne, der hat eh keine Zeit. Auch seine Haltung zu Streaming und seinem kategorischen Nein, das mache ich nicht, finde ich total spannend. Und vielleicht kehre ich dahin auch wieder zurück, weil ich war vor einigen Jahren auch noch der Meinung, dann habe ich mich dem hingegeben und merke selber an meinem Hörverhalten, das ist anders und das macht tatsächlich nicht mehr ganz so viel Spaß wie früher. Auf der anderen Seite lerne ich natürlich auch Musik kennen, die ich so explizit oder so schnell nicht kennenlernen würde. Also da werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal Gedanken machen. Wie seht ihr das? Streamen ja oder nein? Wie macht ihr das? Mich würde es total interessieren. Ich möchte mich noch bei allen Patreon-Unterstützern bedanken, dass ihr das hier möglich macht. Dich auch nochmal einladen, in den Shownotes auf den Link zu klicken und vielleicht sogar noch den Newsletter zu abonnieren. Da bekommt ihr Infos rund um die Musik, rund um den Podcast, Lesetipps, Hörtipps, alles, was mir so in dem Monat über den Weg läuft. Ich bedanke mich für die Musik bei Dirk Mattes und für den Schnitt bei Jakob Ax und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Nicht vergessen, abonnieren klicken, weitersagen und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir. Macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.